Moin, moin, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Interviewfolge 2 aus 11, der Tiefgaragentalk. Bei uns zu Gast waren Ralf und Tobi. Sie erzählen uns über ihre automobile Vergangenheit und über ihre automobile Gegenwart. Ich sage nur Logofriedhof. Also, wenn ihr nicht genug bekommen könnt, ab 1. Dezember starten wir mit einem 2 aus 11 Adventskalender. Jeden Tag öffnen wir hier eine Tür für euch. Dahinter verbirgt sich eine Quartett-Roulette-Karte und über dieses Auto sprechen wir dann. Diese Folgen sind nur maximal 10 Minuten. Also viel Vergnügen dabei. Habt Spaß.
Wollen wir starten?
Jens, wollen wir loslegen?
Legen los, ne?
Ja, finde ich gut.
Samstagmittag.
Bäuerchen kann rausgeschnitten werden, ne?
Oder? Nee, wir lassen alles drin. Ach so. Wir haben heute Gäste, wie man schon im Hintergrund hört. Die wissen schon mal gar nicht, wie man die, wie sich beim Podcast benimmt. Merkt man gerade. Die wissen ja, was los ist hier. Wir haben halt hier zwei Gäste, die, wie sollen wir das denn beschreiben?
Ja, die sind ja nicht auf den Mund gefallen, die können sich ja selber vorstellen.
Die sind
nicht auf
den Mund, die sind beide mit ihrem Logofriedhof hier, ne?
Der hat zumindest keine Beule im Auto, der Wagen, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, Herr Seldrecht.
Ja.
Ja, vielen Dank für die Einladung, trotz Aufkleber auf dem Auto.
Nehmt euch doch da hier lecker so das Konfekt, das ist sehr lecker da.
Das sieht aus, als wäre es vom letzten Jahr. Und by the way, Friedhof ist stationär, wir sind mobil.
Ach so, ihr seid mobil. Das war nicht schlecht, ein mobiler Friedhof.
Genau.
Ja, geil. Ja, wir wollten mal wissen, wie eure Automobil-Historie ist. Also wir kennen ja nur eure Porsche mit den Seitenaufklebern. Wir haben uns da ein bisschen, habe ich mich da lustig drüber gemacht? Nein, nicht lustig, aber...
Leicht despektierlich,
aber sonst ganz okay. Es wurde so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen gedisst und dann habe ich aber selber Gegenwind bekommen. Ich dachte, ach komm, die beiden laden wir mal ein. Das ist doch viel geiler. Kann man das hier nochmal ausbetteln am Mikrofon?
Und sie haben heute extra, und damit sie ein bisschen unauffälliger unterwegs sind, auch ihre Camp David-Shirts nicht angezogen.
Ja, genau.
Genau, auch mit Kragen runter.
Ja. Sagt der Mann gut. Mit den goldenen Schuhen, ne? Die lassen wir jetzt mal unkommentiert. Also die werde ich dann posten für euch.
Damit die waren noch auf der besseren Zeit. Waren die
ja, Stieger-Friedhof, wie gesagt, so, ne? Also wir sind mobil, nicht stationär. Ja. Und auf dem Friedhof liegen viele Leute, die man nicht mit Namen kennt. Wir kennen jeden, der hinter unserem Sticker steht.
Ja, genau, das hast du mir auch erklärt. Wir haben ja darüber kurz gesprochen, dass tatsächlich ja hinter dem Logo-Friedhof eine Geschichte ist. Das heißt, die Sticker, erklär mal.
Was heißt, die Sticker sind halt von Leuten, die die gleiche Passion haben wie wir, die ein Thema für sich aufgegriffen haben, wie Andy Joost mit seinem Work-Drive-Balance. Genau, das ist Putsch mit Dash, What Drives You. Das ist Tobi mit seinem Drive Respectfully. Ja, Tobi, was hast du noch mit welche?
Also es sind Treffen gewesen, ne, von Onassis 800 oder Onassis. Richtig. Airtimes, wo wir hinfahren. Das sind einfach Erinnerungen, die du damit verbindest, wie mit jedem Fahrzeug oder jedem Kilometer, den du mit dieser Karre verbringst. Und für mich ist es auch eine Form irgendwie des Individualisierens. Also das ist... Der eine macht sich irgendwie gelbe Scheinwerfer, der andere macht sich 20-Zoll-Felgen drauf und so macht jeder sein Auto. Der eine bestellt sich für seinen komischen Panda 4x4 einen türkisfarbenen Anhänger. Also es ist unterschiedlich. Ich finde, es erlaubt, was gefällt und ich mache es in erster Linie nur für mich und nicht für andere.
Das ist so ein Family-Gedanke auch dahinter eigentlich. Im Endeffekt so eine Botschaft irgendwie weiterzutragen von Leuten, wo du diesen Sticker bekommen hast, weil letztendlich du siehst die Person, du kennst die Person, irgendwie gehst da mit denen konform in einer Einstellung, in einer Passion, so wie gesagt Andy mit seinem Work-Drive-Balance, finde ich einfach auch allein eine coole Aussage, oder was Tobi gemacht hat mit Drive Respectfully, also wo muss man dazu sagen, Petrolicious ja letztendlich auf seiner Webseite sich oder sehr negativ geäußert hat über dieses Black Lives Matter Thema und leider auch der Geschäftsführer sich auf seinem Facebook-Account sehr negativ geäußert hat,
ach,
wo wir für uns gesagt haben, irgendwie so, Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo wir den Sticker entfernen. Also Petrolicious wird es auf unseren Autos nicht mehr geben, weil wir diese Thematik
der
so, nicht...
Der ist ja da ganz komplett drüber gestolpert, glaube ich.
Das genau.
Der ist ein neuer Inhaber.
Ne? Ja, das Verrückte daran ist, er wollte diese Plattform verkaufen und ist und bringt dann solche Statements und vernichtet den Wert seiner Plattform, weil letztendlich es war eine coole Plattform, war sicherlich ein bisschen sehr sophisticated, irgendwie konnte nicht jeder sich mit identifizieren, aber das war für uns im Endeffekt der Grund, irgendwie zu sagen, so, das machen wir nicht mit, und Drive Tastefully war halt so sein Sticker, und Tobi hat dann halt auch gesagt, irgendwie so, nee, da fehlt der Respekt, und deswegen ist es jetzt Drive Respectfully, und wir haben, oder Tobi hat diesen Sticker dann halt inszeniert und hat dann den halt für Selbstkostenpreis produziert, jeder konnte den ersteigern, irgendwie, oder erstehen für einen Betrag, den er gerne offen spenden wollte. Und dieser Betrag ist an die Black Lives Matter Organisation gegangen.
Genau, ja, wir haben cool. Das. Also ich hatte selber zwei von diesen Aufklebern auf dem Auto und habe sie dann angemacht, weil es natürlich nicht mit meiner Ideologie zusammenpasst und ich natürlich nicht mit irgendwelchen Rassisten in Verbindung gebracht werden will, weder in meinem privaten Leben noch auf meinem Auto noch sonst wo. Und dann habe ich einen Freund angerufen, der so Artwork-Geschichten, Designagentur hat, Mo, irgendwie auch ein Porsche-Buddy, und der hat quasi das Artwork dann übernommen und wir haben diese Idee halt quasi ausgebaut und da Drive Respectfully draus gemacht und mittlerweile halt weltweit diese Aufkleber verschickt von Kalifornien, New York, Schweden, Prag, keine Ahnung was, und haben, glaube ich, ich weiß den Betrag nicht mehr, aber ich glaube $900 irgendwie gespendet, die nur durch solche Sticker-Geschichten entstanden sind. Und das ist dann halt auch cool zu sehen, wie so ein Aufkleber auch plötzlich verbindet und eine Geschichte dazu einfach hat. Und
genau, was man dazu sagen muss, es ist ja nicht nur die Porsche-Community.
Nee.
Es ist im Endeffekt so, weil auch da fängt der Rassismus an irgendwie. Du kannst eine Passion haben irgendwie so und lässt Leute draußen. Und das sind wir ganz im Gegenteil. Bei uns fährt ein Alpha mit, bei uns fährt ein Datsun 240Z mit. Also,
Panda auch? Panda auch?
Ein Panda kann da auch mitfahren, wenn er dran bleibt. Also ja. Ich meine, wir fahren, wie gesagt, nach dem Motto Drive Respectfully. Also wir erkennen Verkehrszeichen und handeln danach.
und setzt sie auch um. Ja, ihr müsst euch ja gar nicht dafür rechtfertigen, aber das ist natürlich jetzt eine super Geschichte mit den Drive Respectfully Aufklebern. Sehr schön. Wir müssen nur gucken, dass wir ein fröhlicher Podcast werden gleich wieder, weil es ist ja ein ernstes Thema jetzt gewesen. Es kann ich mega gut nachvollziehen. Ich kannte die Geschichte gar nicht. Hab das nur mal am Rande mitbekommen, weil irgendjemand darüber gesprochen hat, über diese Petrolicious-Geschichte.
Gibt es die Aufkleber noch?
Kannst du bei mir käuflich erwerben gegen eine Spende. Ja.
Sag mal die Adresse, dann können unsere Zuhörer das auch mal.
Die sollen mich am besten anschreiben, weil wenn ich jetzt hier meinen PayPal-Account irgendwie freigebe, dann...
Nee, aber wo sollen sich denn anschreiben?
Die können über meinen Insta-Account HeavenIs11, ne? Können die mich anschreiben und dann schicke ich denen einfach alles zu. Es ist halt auf einer Spendenbasis. Das war das Coole, auch zu sehen, wie unterschiedlich Leute spenden für so eine Geschichte. Und wie gesagt, wir haben das halt komplett in Profit gespendet und haben auch vielleicht nochmal was Neues vor irgendwie. Also,
wir sprechen aber immer irgendwie hier von Tobi und Heaven is 11 und haben wir unseren Namen eigentlich genannt?
Nee. Nein.
Nee.
Würdet ihr das gerne?
So weit waren wir noch nicht. Das war erst das Intro. Nein,
ich meine, ihr seid bekannt, ihr Jungs, Jens und
zumindest
und
Frank, in unserem Podcast,
im eigenen Podcast, denke ich mal.
Ich denke, das sind Hanni und Nanni.
Genau, wir sind Waldorf und Stettler.
Ja.
Also, ich bin Ralf Spickermann. Auf Instagram 9 Ways to 11.
9 Ways to 11.
Ja, tricky. Es ist immer, es gibt viele, viele Wege zum Ziel.
Das ist richtig.
Genau, ich bin Tobias Abmerk oder Tobi. Und habe halt diesen Insta-Namen Heaven is 11. Warum habe ich das gemacht? Auch eine ganz schöne Geschichte, weil ich eigentlich früher nicht wollte, dass mein privates Umfeld weiß, dass ich Porsche fahre, weil das ja immer auch oft so ein Neidfaktor ist und dann irgendwie darüber geredet wird. Und ist irgendwie in der Nacht irgendwie in Dänemark entstanden, als ich mit der Familie im Urlaub war. Und cool ist zu sehen, wie diese Entwicklung daraus ist. Ich meine, Reinhard Paschke war neulich bei euch, Reini oder Aka Putsch. Mittlerweile auch irgendwie ein guter Freund, mit dem man sich regelmäßig trifft und fährt und keine Ahnung was macht. Und diese Community, die dadurch entstanden ist, halt einfach super cool. Also ob es jetzt irgendwelche Sachen die sind, die du brauchst, wo die Leute helfen oder wo du dich triffst. Oder es ist halt nicht nur online, sondern mittlerweile sehr viel offline geworden. Und gestern einem Freund, der bei mir eine Garage mit hat, geholfen, seinen BMW i30 in die Garage zu fahren. Man hilft sich halt auch und das ist, glaube ich, auch markenuntypisch oder markenunabhängig. Das ist halt einfach so eine Community, die entstanden
ist. Das wäre mir schon zu viel. Dann lieber offline, online.
Du meinst, wenn das Thema Hilfe ins Spiel kommt?
Ja, scheiße, auf Hilfe, ey. Quatsch, ey.
Das sagt der Richtige, ne? Güte. Wenn ich mit Jens einen Volvo XC70 in Berlin kaufen will, rate mal, wer mit mir im Zug sitzt. Mit seinen roten Nummern und seinem Lackprüfer.
Ich doch nicht. Ja.
Was denn jetzt? Sag doch was.
Ja. Fängst mit Ja an. Automobile Historie.
Nee, pass auf. Also das war jetzt das, deshalb sind die beiden hier, weil wir uns über Logofriedhof lustig gemacht haben. Jetzt haben wir das mal aufgeklärt, worum es tatsächlich geht. Es ist alles nur Hilfe. Es geht also nur um Hilfe. Sowas wie
Selbsthilfegruppe.
Sowas wie Brot für die Welt oder keine Ahnung, irgendwie Porsche für die Welt. Ist das
so eine Nee, ist ja nicht nur Porsche.
Also das hat ohne, nichts zu tun. Ja, genau.
Halt, mobile Community.
Mobility. Ja. Mobility. Genau, jetzt sind wir beim Mobil. Uns interessiert ja immer, wenn wir Gäste haben, was waren eure ersten Autos? Ralf, was war dein erstes Auto?
40 PS Polo.
Was? Steilheck?
Steilheck.
Genau. Steilheck?
Steilheck.
Ein Fox?
Entschuldige, nicht Steilheck, diese normale Variante. Also den Fox gab es zu der Zeit
also
noch
Fließheck
nicht.
Also Fließheck quasi.
Ich kann aber leider noch nicht mal sagen, irgendwie welches Baujahr das war, aber dieser Wagen war eigentlich... ich muss anders anfangen. Ich habe einen Zwillingsbruder und der hat zuerst den Autoführerschein gehabt. Dirk. Irgendwie. Und insofern haben wir dieses Auto gemeinschaftlich gehabt. Ich war der Schrauber, er war der Fahrer, er hat es besessen. So. Aber das war irgendwie von der Automobilhistorie unser erstes Auto. Und damit sind wir nach Südfrankreich geballert, sind in den Kasseler Bergen liegen geblieben, weil die Kopflichtung weggeflogen ist. Das heißt also, ich vorne in geöffneter Motorhaube gesessen und dem Wagen immer weiter Wasser raufgekippt, Heizung voll AK an und zu meinem Bruder, fahr weiter, mach die Heizung an, fahr weiter. Ich vorne drin gesessen im Motorraum und wir haben es geschafft. Die Kopfdichtung hat sich wieder zugesetzt und das Auto hat überlebt. Und ich muss dazu sagen, ich habe danach noch einen weiteren Polo gehabt und habe sogar noch den Motor umgebaut, weil mein anderer hatte einen Lagerschaden und den Motor habe ich da wieder rausgeholt. Der war eine Sensation. Und wenn ich den heute noch hätte, den Motor, der wird bei mir im Schrank stehen.
Oder in Porsche einbauen?
Nicht ganz.
Können wir in deinen Panda einbauen, damit du auch die Kasseler Berge hochkommst.
Nee, falsch, der hat ja schon mehr, der hat schon 55 PS,
oh.
Der Panda.
Das ist schon Big Block. Letzte Baujahr.
Big Block, nee, ist nicht letztes Baujahr. Nee. Letztes Baujahr ist 2003. Aber das tut nichts zur Sache. Was war dein erstes Auto gewesen?
Mein erstes Auto war ein Suzuki LJ. Also wie hießen die danach? Samurai, glaube ich,
ja,
oder
ja.
So?
Das ist ein SJ. War.
Nee, ich hatte einen LJ, das war die geschlossene Version.
Nee. Ein LJ ist der kleine gewesen, ein SJ ist der große gewesen. Also du hast einen SJ 413.
Und ich hatte den mit dieser Heckklappe hinten, dieser
einen. Ja, da gab es ja beides, aber du ein LJ ist ja ein ganz kleiner gewesen. Ja,
der war klein, der hatte 45 PS, aber Allrad.
Ja, aber das hat mit dem Samurai nichts zu tun. Der Samurai ist ein größeres Modell.
Dann war es der LJ.
Mann, ey, wir haben uns wieder Leute eingeladen, die keine Ahnung von Autos.
Keine Ahnung, das ist so lange her. Das haben wir auch nie
behauptet, dass wir Ahnung von
Autos haben. Den habe ich vom Freund gekauft, der Autohändler ist. Und habe den mit.
Toller Freund.
Ja, im Nachhinein. Ja, gut, der ist nach Amerika ausgewandert, jetzt weiß ich auch warum. Nee. Der war Autohändler und der stand da irgendwie vom Förster. Und den habe ich mit einer Schaumstoffrolle mattschwarz angemalt, weil irgendwie musste mein erstes Auto in meiner Vorstellung mattschwarz sein. Und ich wollte damals immer einen Kübel haben schon.
Zählt man tatsächlich ein LJ zum Auto? Also ist das Kategorie Auto? Für mich ist das
ein super Auto.
Eine Bananenkiste, die ausrutscht. Also.
So. Nee, der Witz ist, der LJ kann was. Also ich habe schon mal erzählt, wir haben mal über Farben gesprochen. Ich habe dir doch mal erzählt,
dass dein Kumpel so einen Auto hatte.
Ja, genau, wo die Mutter einen Eibengrünen 190e hatte und der Vater diesen 3 Liter Carrera, auf dem übrigens Heaven is 11 drauf stand. Daher kommt es.
Ja. Mm.
Ganz fett, der war damals, ich glaube, der war Vorsitzender vom Porsche Club Darmstadt-Bergstraße.
Abgefahren.
Geil, genau. Pass auf. Und der Klaus hatte einen LJ und wir sind mit dem LJ durch den Wald gefahren. Und wirklich, wir waren an Stellen, wo du zu Fuß schon Probleme hast, hinzukommen. Aber der LJ kann richtig was.
Also, noch was. Aber man muss halt sagen, also du musst weiter erzählen, weil du sagst es ja, du bist vom Kübel zum LJ. Also,
er wollte einen Kübel.
Gab es nicht. Und dann gab es dieses Auto vom Förster, das habe ich mattschwarz übergerollt in seiner Garage. Also einfach nur sauber gemacht und übergerollt. Und habe meine Zimmerboxen da hinten reingelegt, weil ich kein Geld mehr hatte für anständige Boxen. Das und habe mir Radio besorgt, wo du das Bedienteil abnehmen konntest, was du dann mit in die Disco oder in den Club nehmen musstest und hinlegen konntest, so ungefähr.
Aber da warst du schon 25.
Andere Leute haben das übrigens unter den Sitz gelegt, weil der Effekt ist derselbe. Also.
Ja, stimmt.
Tobi hatte da so im Hals hängen.
Das Ding, ich war so ein Schlüsselkind, genau, ich hatte das im Hals. Und da war ich, glaube ich, 18. Ich habe mir das Auto selber gekauft, muss ich sagen. Glaube ich, 3000 D-Mark oder irgendwas damals. Und das konnte richtig was. Im Winter.
So alt bist du schon, da gab es D-Mark noch?
Ja. Wie
alt warst du, als du den gekauft hast?
Quatsch, eigentlich immer die ganze Zeit.
30?
Ja. Nee, tatsächlich.
Hast du mit 30 erst Führerschein gemacht? Quatsch.
18.
Tatsächlich mit 18 gleich, das ist super cool.
Ja, okay. Selber gekauft, nebenbei gejobbt und selber gekauft.
Super.
Und im Winter konnte das richtig was. Ich weiß, dass ein Freund von mir Golf 1 GTI hatte, Pirelli in grün mit diesen BBS-Felgen, und das war immer unser Traum.
Falsch, ein Pirelli hatte keine BBS-Felgen, dann war es kein Pirelli.
Der uns natürlich im Sommer immer verblasen hat, und im Winter bin ich schnurstracks an dem vorbeigefahren. Mit dieser Karre.
Das waren noch die Winter, wo Schnee lag damals. Ja. Früher war alles anders.
Ja, genau, wir sind ja noch Generationen, die Schnee kennen.
Ja, das ist das weiße Zeug, was man unter den Schuhen hat.
Also nicht das, was auf dem Tisch oder auf den Toiletten liegt, was man sich mit einer Kreditkarte zusammenschieben muss, sondern
was vom Himmel kommt. Das hat man damals nach dem Zeug benannt, was auf dem Tisch lag.
Das war jetzt ein blödes Geschwätz.
Genau. Kinder, hört gut zu, so sieht richtiger Schnee aus.
So sieht richtiger Schnee aus, genau.
Okay, Frank spricht, bitte, Frank.
Wir sind jetzt bei, also, wo sind wir denn überhaupt?
Bei dem ersten Auto, Polo.
Das war der Suzuki. So, und dann kam das zweite Auto. Da muss ich tatsächlich überlegen, aber ich bin der Meinung, das war ein Strich 8, erster Hand. Ich habe bei Mercedes gelernt damals, Kfz-Mechaniker, und kam ein Kunde auf den Hof gefahren mit einem weißen oder so einem elfenbeinfarbenen Strich 8er, 115er wohlgemerkt, dunkelbraune Innenausstattung, kein Radio drin, nur eine Blende, wo das 200D-Schild in Chrom drauf war.
Geil.
Sensationelles Auto.
Das war
Auto.
So ein 200D. Das hat
ich sah das Frage Auto nur, der hatte mit meinem Chef gesprochen damals, und ich dann zu meinem Chef, sag ich, was passiert mit dem Strich 8 da?
Achso, Entschuldigung, 115 von so ist Facelift schon, ne?
Ja, genau, also nicht 114,
sondern 115 ist Strich 8, genau. Zweite Serie mit breitem Kühlergrill und geriffelten Rückleuchten. Genau.
Nicht mit der glatten Heckleuchte, sondern geriffelt und, ne?
Weiß also, ja
was man. Nee, muss man erklären.
Nee, das stimmt schon.
Wieder Fragen,
da gibt es große Unterschiede.
Und
wieder die Nerds reden wieder.
Hm? Und Sicherheitslenkrad.
Ja, genau, da war jetzt nicht mehr dieses schöne in weiß oder schwarz, das schöne...
Das Bagalit-Lenkrad.
War das Bagalit tatsächlich?
Ja.
Das war leider nicht da drin, aber den habe ich für 1.000 Mark gekauft.
Krass.
Sehr gut. Und hab dann
einen netten Chef gehabt, dass er das durchgehandelt
super,
hat.
Super, super nett, muss ich sagen. Also erinnere ich mich gerne dran zurück. Firma Ernst Klenk in Suxdorf. Dieter Klenk, mein Chef. Also war eine Granate. Also hat mir da riesen Spaß gemacht. Und ich habe dann diesen Strich 8, da ein kleines, am Schweller ein kleines Loch schmeißen müssen. Weiß.
Ah ja, so.
Also
so ein
Elfenbeinton. Weiß ich nicht, was hatten der damals, 55 PS oder so, aber ich habe dieses Auto, habe ich geliebt, aber wie man so schön sagt, ich war jung und brauchte das Geld irgendwie so, dass ich mit dem Auto zu meiner Freundin an die Arbeitsstätte gefahren bin, und da war so ein Marketing-Fuzzi, der dieses Auto sah und sagte, muss ich unbedingt haben, irgendwie so, was willst du dafür haben? Und unterm Strich, ich weiß nicht, ich habe den vielleicht, lass mich lügen, anderthalb Jahre gefahren, habe dann gedacht irgendwie, okay, der wollte mir da 4.000 Mark, glaube ich, damals vergeben, 4.000 oder 5.000 Mark, habe ich gesagt, mache ich. komm, ne, ich hatte wollte den VW-Bus haben.
Klar, man steigert sich dann.
Genau, wollte den VW-Bus haben, irgendwie dachte, oh, das ist, ist der gute Weg dahin. Habe ihm das Auto verkauft, irgendwie, was ich später mitgekriegt hatte, dass er ihn in St. Peter-Ording an den Strand gestellt hat und volllaufen lassen hat mit Wasser.
Naja, bestimmt nicht absichtlich, aber
nee, sicherlich nicht mit Absicht, aber
vielleicht eine Marketingaktion.
Hätte ich heulen können. Ich meine, aber das waren so, das gibt so, so automobile Schätze, die man sicherlich irgendwie für sein Leben hätte behalten können, aber wir waren halt jung und dumm, also ich zumindest. Weil wenn ich überlege, mein Vater hat damals eine dunkelblaue Heckflosse bei uns in der Einfahrt stehen gehabt. Das war, glaube ich, auch schon 200D, mit einer braun oder mit so einer karamellfarbenen Skylederausstattung. Mhm. Und der hatte einen Kopfdichtungsschaden. Und mein Vater hat da nie was dran gemacht. Am Ende sind wir Kinder über dieses Auto gelaufen, über Haube, Dach und Heckklappe und haben dieses Auto zertreten. Also das ist irgendwie so in der automobilen Historie, gerade wenn man jetzt auch euren Podcast hört oder hier bei Jens in der Garage 11 ist und diese ganzen Schätze hier sieht, irgendwie das schmerzt, tut einem das weh, ne? Schmerzt ja. Einen das heute noch, ja. Was du diesem Auto angetan das hast. Also diese geringe Wertschätzung, die man, ja, gut, die man der Sache gegenüber hatte, ist Wahnsinn.
Er hat es aus Dummheit gemacht. Du hast es mutwillig gemacht.
Danke, Jens. Das ist ja ein Kompliment. Ne? Das, ja, ist aber ein Kompliment, ja, ne? Jens, also,
nee, das
jetzt
ist mal, so,
bei ich uns verstehe war das als Kompliment.
Ja, bei uns war das auch eher Gruppenzwang. Also ich hatte ein paar Brüder und einen Cousin. Und
Gruppenzwang ist auch immer eine gute
Aussage. Ja, schiebe ich jetzt mal dahin.
Gibt es Gruppenzwang eigentlich? Also gibt es das rein rechtlich? Gibt es das?
Keine Ahnung.
Müssen wir mal deine Frau fragen, ne?
Ich kann nicht
Gruppenzwang. Jetzt vor 75 Jahren waren ja die Nürnberger Prozesse. Also wahrscheinlich das war...
Oh ja, da sind wir wieder.
Da entschuldigen sich manche Leute.
Da entschuldigen, damit ja, also habe ich deswegen, gestern also auch was drüber gesehen.
Ganz schmaler Grat.
Das stimmt. Das war das zweite Auto. Tobi, was war denn dein zweites Auto? Und halt, bevor du sagst, hast du die Boxen mitgenommen ins zweite Auto?
Die habe ich wieder mit ins Zimmer genommen dann tatsächlich, damit ich da weiterhören konnte und nicht nur im Auto.
Hatte die zu Hause auch nur 12 Volt?
Ja.
Nee, ich hab das ja auch mal gemacht, das muss im man jetzt Zelt. Dazu sagen.
Tobi ist der Erfinder der tragbaren Bose-Box.
Nee, ich glaube, da lachen viele. Ich habe das damals bei meinem ersten Auto auch gemacht, habe gedacht, ich könnte mir doch die Lautsprecher aus dem Keller, könnte ich mitnehmen und dann ans Autoradio anschließen. Das Problem ist ja, also ich kann es nicht genau erklären, vielleicht kann das einer von euch erklären, das funktioniert zwar irgendwie, aber natürlich überhaupt nicht, weil das eine ganz andere Ohmzahl und sonst was ist. Nochmal, ich kann es nicht erklären, da wird jetzt jeder lachen.
Ich kann den Widerstand erklären, aber nicht, wenn es elektrisch wird.
Auf jeden Fall kann das Autoradio das nicht vernünftig ansteuern. Man denkt, das klingt toll, klingt gar nicht.
Der Suzuki hat ja auch nur zwei Sitze vorne, insofern hatte ich hinten Platz. Zweite Auto war tatsächlich mit dem, von dem ich das Auto gekauft habe, ein sehr guter Freund, der inzwischen in den Staaten lebt. Mit dem bin ich früher immer nach Amerika geflogen und haben da Autos gekauft. Wie andere Leute, weiß ich nicht, nach Ibiza zum Feiern fliegen, sind wir Autonerds schon immer in unserer Jugend rüber geflogen. Und das war dann ein...
Wann war das ungefähr? 92, 93?
Nee, 96, 96, 97, irgendwie sowas. 98,
okay.
Die Jahre.
Da warst du so 20, 21?
Ja.
Okay.
Ich glaube, ja. Wie alt bin ich jetzt? Bin ich jetzt nicht 30? Nee, egal. Ja.
Das wärst du gerne.
Das erste Auto,
halt in der Taille, fest, Umfang.
War ein Pontiac Catalina.
Ja.
Von, ich glaube, Baujahr 68, 6,4 Liter, durchgehende Sitzbank in, alle reden ja heutzutage über...
Entschuldigung, ganz kurz. Bis dahin hast du den Suzuki gefahren?
Nee, danach hatte ich Firmenwagen, die zählen hier nicht.
Achso, okay, alles klar.
Das Auto konntest du gar nicht so lange fahren. Das war
irgendwie, wollte ich gerade sagen. Also letztendlich so in der Größenordnung, wie du dich denn ausgebreitet hast im Leben, sage ich jetzt mal so, hast du den Suzuki ja eher als Rucksack getragen.
Genau, deswegen erzähle ich jetzt auch die Geschichte weiter, Spiekermann. Jedenfalls habe ich dann genau diesen, wir sind da rübergeflogen mit irgendwie Geld in der Hand und wollten Autos kaufen und das haben wir auch gemacht. Und das war, wie gesagt, dieser Pontiac in so einem Flaschengrün oder Bullet Green oder was auch immer, alles, was die Leute heute fahren wollten. Und es war ein super cooles Auto mit dieser durchgehenden Sitzbank vorne. War das so zum Rumcruisen und V8-Sound. Hat mich das gepackt. Also ich war viel so auf Ami-Geschichten eigentlich
wo, unterwegs. Kalifornien? Oder wo seid ihr hingeflogen?
Nee, Florida tatsächlich viel.
Ach, okay.
Wo er jetzt inzwischen auch lebt. Und ja.
Aber wie hat dich das infiziert? Also hat das direkt angefangen nach dem Suzuki, während des Suzukis irgendwie so? Oder
ich hatte immer,
bist du auf Ami?
Ich hatte immer so langweilige Firmenkarren, also so Passat-Kombi und so ein Quatsch, so seelenlose Vertreter-Spacken-Autos und brauchte irgendwas fürs Gemüt. Also ich musste was mit Seele fahren und das Geile war da drüben halt dann diese Geschichten, die es teilweise zu den Autos gab. Also wir haben dann oft oder sind eigentlich fast jedes Jahr rüber geflogen, haben da unseren Urlaub gemacht, cool, und immer irgendwelche Karren mitgebracht. Und wie gesagt, das war der erste, war dieser Pontiac Catalina. Den habe ich dann irgendwie hier zum TÜV gebracht und TÜV machen lassen. Und da ist mir beim, der war so groß, dass er auf so eine LKW-Wiege musste. Und da ist mir dann beim TÜV einer irgendwie reingefahren in die Karre hinten. Genau. Ich habe nur geschrien, Scheiße. Und Carsten hat geschrien, oh, hast du ein Glück als Autoverkäufer.
Weil das Auto eh nicht TÜV-fähig war, oder?
Doch, warum? Das war TÜV-fähig. Das hatte, hätte an dem Tag quasi TÜV gekriegt. Aber war natürlich irgendwie immenser Schaden. Und dann habe ich ein bisschen Geld von der Versicherung gekriegt und habe das Auto verkauft.
Krass. Also habt ihr also damals. Hast du den ja gar nicht wirklich besessen?
Och, ich habe ihn hier gefahren ein bisschen. Ich finde, ja, das Coole drüben in den Staaten zu sein oder früher in den Staaten zu sein, als es Trump und diesen ganzen Kram noch nicht gab, war halt da zu fahren. Also ja, ne, du hast da dann ja ein Kurzkennzeichen vom Händler gekriegt und ja, hast die Fenster runtergemacht und bist mit Flipflops durch Florida gefahren und hast gedacht, ich drehe hier einen Film. Keiner hat dich angeguckt, so, aber ich hatte einfach ein gutes Gefühl. Und das war für uns natürlich hier als deutsche Pappnasen irgendwie in die Staaten zu fliegen, da Autos zu kaufen, die via Bremerhaven hierher zu schiffen. Genau. Das war einfach ein Hobby und irgendwie Zeitvertreib. Also wir waren da auf auch Schrottplätzen und haben Sachen auseinandergeschraubt und Rückleuchten von irgendwelchen Cadillacs mitgebracht, weil wir es cool fanden und irgendwelche Kühlerfiguren und all so ein Quatsch.
Also seid ihr damals wahrscheinlich rübergeflogen, habt dann irgendwo an der Tankstelle so eine Deals on Wheels gekauft, genau, diese damaligen Zeitungen dort, so wie damals bei uns die DRZ,
ja,
und dann rumgeblättert, angerufen, und die Autos waren ja, darf man nicht vergessen, die waren recht günstig in den Staaten, genau, weil diese 60er, 70er Jahre Autos wollte im Grunde kein Mensch mehr haben.
Stimmt, ja.
Das waren immer so Autos für, ich sag mal, 1, 2, 3, maximal 4.000 Dollar, so in dem Dreh. Von Florida aus kostete damals ein Container unter 1.000 Dollar hierher. Und gut, wenn man es über Bremerhaven gemacht hat, war es am Ende ein bisschen teurer wegen Verzollung, aber es war auch, ging ja auch alles bei den Beträgen.
Das ging alles noch, und das waren halt, genau, solche Beträge, die wir uns als Jugendliche oder angehende auch leisten konnten und einfach Spaß dran hatten. Und das waren dann unterschiedliche Sachen. Ich weiß, Carsten hat mal irgendwie einen 66er hellblauen Mustang gekauft, der geschaltet war, wo der Vater irgendwie im Knast war und keiner der Familie diesen blöden Wagen fahren konnte.
Mhm. Und keiner den verkaufen durfte übrigens. Aber ja, naja. Ja.
Nee, weil die Zeitung war immer natürlich dabei irgendwie. Und wenn du weißt, was du machen musst, dann ist das ja auch gar nicht so schwierig.
Nö. Und es ist immer spannend, was dann in Bremerhaven ankommt, ne?
Ja.
Weil das ist dann immer noch mal irgendwie anders, als er da ausgesehen hat. Aber cool. Ja.
Kann mal einer Jens ausstoßen, der schläft gerade
ein. Das zweite.
Ja, seid ihr eigentlich, das vielleicht nochmal, weil es mich wirklich interessiert, seid ihr mit Bargeld drüber geflogen oder habt ihr damals...
Nee, Traveler-Checks.
Das wollte ich nämlich sagen.
Traveler-Checks von, ich glaube, American Express war das, oder?
Genau. Weißt du noch, also ich will mal kurz erzählen, weil die meisten der Hörer...
Das Papier werden ist das, wissen, da kann man raufschreiben.
Traveler-Checks. Da musstest du musstest bei der Bank da drauf unterschreiben.
Richtig.
Und dann hast du sie mitgekriegt und hast sie dann in dem Land einlösen können und musst es daneben nochmal genauso unterschreiben,
ja,
damit die sicher sein können, dass die eben auch echt sind und
entsprechend. Ja, aber das war
wie Bargeld.
Ja.
Die waren
wie
Bargeld.
Aber das Witzige war da dran, irgendwie, damals gab es ja noch diese Zeit, also wie gesagt, die Zeit von 9-11, wo du halt auch als deutscher Urlauber dort einen Führerschein machen konntest. Also du hast dann ganz kurz, musstest eine Adresse angeben. Stimmt, ein Freund von mir hat ein Haus drüben.
Ja.
Genau, und die Adresse habe ich halt angegeben, so habe diese Fahrprüfung da, oder was heißt, diesen Test da gemacht. Fahrprüfung ist eher lächerlich, das machst du auf so einem Parkplatz, auf so einer Mall. Und beim Einsteigen sagte die Prüferin zu mir irgendwie, no tricks.
Mhm.
Sag ich, nee, das ist schon klar, sag ich so, aber ich weiß jetzt auch nicht, was sie damit meinen, aber dann kamen wir zu der Situation, dass ich den Wagen einparken sollte, und das war so ein ungefähr eine Größe von einem, weiß ich nicht, Fußballplatz, wo ich den Wagen reinstellen sollte. Und wo ich dann auch sagte, wie hätte sie es denn gern? Irgendwie so Handbremse gezogen mit drei Kreisen irgendwie und dann rein da irgendwie. Nein, einfach nur parken. So, und dann hatte ich meinen Führerschein. So, und das Witzige ist jetzt in Verbindung mit dem Traveler-Check, dann hast du diesen Führerschein, und dieser Führerschein galt damals ja sozusagen als ID-Card in USA. Du konntest ja überall mit rein.
Richtig, stimmt.
Galt im Endeffekt als Citizen. Irgendwie jeder hat gedacht, du bist ja einer von denen. Und dann habe ich auch einen Traveler-Check benutzt und leg meinen Führerschein dazu hin. Und die gucken mich an, irgendwie so, was bist du denn für einer, irgendwie so, dass du jetzt hier bei uns lebst und mit so einem blöden Traveler-Check hier ankommst. Also das fand ich ganz lustig.
Ja, ich kenne die Dinger noch. Die hatten auch irgendwie einen Vorteil. Ich kann ihn jetzt nicht mehr 100% erklären, weil der erst später über den Devisenkurs abgerechnet wurde.
Ich glaube, die waren aber auch.
Nee, die waren schon bezahlt.
Die waren bezahlt, aber du konntest. Ja,
irgendwie waren die aber auch versichert, wenn die weg waren, ja, und nicht unterschrieben. Irgendwie, also es war ganz cool. Ich glaube, wir mussten immer zu der Haspa hier, Sparkasse Hamburg, irgendwie in die Zentrale, weil die gab es nirgendwo anders.
Ich bin ja Sparkassenkaufmann, ne? Deshalb kenne ich das.
Ach so.
Ja,
okay, alles klar. Deswegen auch die goldenen Schuhe, jetzt verstehe ich das.
Das letzte Mitbringsel der Sparkasse vom Weltspartag. Ja, zweites Auto.
Hast du dein Mäusekonto noch? Ah, egal.
Nee, das hieß Knacks.
Ja, genau, Knacks Konto. Hieß das. Knackskonto.
Ah, nee, so alt bin ich dann doch noch nicht.
Knacksclub.
Das ist ein Knackskonto, gab mein. Nee, drittes Auto.
Wir sind jetzt bei einem dritten Auto, ja.
Genau, das war ein W123.
Ja, also im Grunde der Nachfolger vom Strich 8.
Genau, Nachfolger vom Strich 8. Ich muss jetzt gerade überlegen, war das auch ein Kundenfahrzeug? Ich glaube, es war ein Kundenfahrzeug. Das Gute daran war letztendlich so, es gab ja diese zwei Varianten. Also der 280er zum Beispiel, der hatte ja diese, wie soll man sagen, so Breitbandscheinwerfer oder
ja,
halt so
genau.
mit diesen Riffelungen drin. Und es gab diese Kreise. Die Kreise waren irgendwie immer uncool. Und ich habe damals sehr viel Unfallschäden gemacht und es gab immer Teile, die du retten konntest. Und wenn du so ein Auto halt im Endeffekt, wenn der einen Frontschaden hatte, klar, und der hat sich die linke Seite weggehauen, dann hast du die rechte Seite mit ersetzt, weil das sieht im Bild nicht gut aus, wenn du einen alten Scheinwerfer da drin hast. Und Versicherungen haben das auch irgendwie gut geheißen. Und insofern hat man immer ein kleines Ersatzlager gehabt. Und unterm Strich hatte ich für meinen 123er dann diese Scheinwerfer sozusagen da.
Also es war noch kein Einspritzer,
war ein Vergaser.
Welcher Motor war das denn? 230?
230, aber ja. Stromberg-Vergaser.
Ja, okay.
Fuhr jetzt nicht so schlecht irgendwie, also war eine...
Genau, es gab hinterher, gab es den ja mit Breitbandscheinwerfern ab Facelift ab Werk, ne?
Genau.
Zweite Serie sozusagen.
Ja, genau. Aber das war halt...
Ja, wobei, so 230 gab es auch Strich 4 und Strich 6, oder?
Nee, das war nur beim Strich 8er.
Es gab nur einen Vierzylinder.
Beim 123er gab es das nicht. Es gab
14 und 6 Zylinder.
Aber nicht beim 123er.
Nee, 123er kam nachher der 230E.
Ja, stimmt, na klar.
Es gab einen 230-6-Zylinder.
Wir sind ja bei 123er, alles klar.
Vor dem Vierzylinder, den gab es 70, 69, 68.
Und hatte mein Großvater gab es auch noch.
Mein Großvater hat einen 230er-6-Zylinder, 1970 in weiß mit schwarzem MB-Tex. Das Ding hat gesoffen wie ein Loch, fuhr aber fast 200. Das war eine richtige Sportlimousine. Und es wurde abgelöst durch den Vierzylinder, 234.
Genau.
Mhm. Und der 234 ist allerdings ein richtig guter Motor. Der ist relativ...
Der ist robust. Der ist super robust. Also auch mit dem Stromberg-Vergaser, wenn du da halt immer die
Öldämpfung
drin hattest und die Membrane heil waren, die Nadel gut und Öl im Vergaser
war. Ist ja 1:1 aus dem Strich 8 einfach so weitergebaut worden. Ja. Dann gab es erst den 230E als Einspritzer, 136 PS. Und mit der Einführung des 230Es hatte der auch Breitbandscheinwerfer.
Ja,
genau.
Genau. Nachher gab es
nur noch die. Und hast du denn hinten auch umgerüstet? Weil hinten hatten die 280er ja die Chromleiste.
Chromleiste.
Nee, habe ich nicht gemacht.
Hatte man Papa
die Leisten konntest du ja wechseln beim 123er. Nur die Leiste an sich. Du musstest ja nicht mal die Heckleuchte.
Das stimmt.
Also du brauchtest nur die Leisten wechseln. Also das waren jetzt so Gadgets. Also so im Detail war ich da jetzt, glaube ich, nicht. Es kann sogar sein, dass er das schon hatte oder sowas. Kann ich jetzt
welche
nicht
mehr Farbe war das?
Dunkelgrün.
Also Metall.
Ja, also, ein Unilack war das?
War das dieses Eibengrün schon?
Ja.
Das kann gut sein. Also war da jetzt
Baujahr
oder eher so Tanne oder sowas?
Das ist Eibengrün.
Ja, das ist total
geile Farbe.
Mein Vater, muss man dazu sagen, der hat damals einen 116er gehabt in Mimosengelb.
Geil.
Ja, geile Farbe. 280 SE
und in Grün.
In Grün, Mimosengelb und getönte Scheiben.
Die Farbe hätte ich eher dir zugerechnet.
Nee, das ist ja eine Einstellung, dir nachsagt. Aber Mimosengelb ist schon, also in dem Auto heute super selten. Also ich weiß gar nicht, ob das jemals...
Das ist lackiert worden. Genau, also das Problem ist ja, den meisten Hörern, die das nicht kennen, dem wird ja schlecht, wenn man dafür kein Gefühl hat, zu sagen, ein Auto außen gelb, innen grün.
Nee, es ist so zeitgeist.
Aber das war damals total zeitgeist.
Das ist so 70er, genau. Sieht aus wie so ein Scheißhaus aus den 70er Jahren. Also so, so ein Klo, wo so 70er-Jahre-Karren an der Wand sind. So dieser Style ist
so ein dunkelgrün so, mit einer gelben Borte.
Heute ist es wieder, oder verhältnismäßig cool wieder, aber ich erinnere halt auch noch irgendwie, als der 190e eingeführt wurde, hatte mein Chef damals ein, ich kann die Farbe gar nicht beschreiben, das ist so ein Rostton, so wie die Sessel hier fast.
Nein.
Weißt du, welche Farbe
ist? Ja, englischrot.
Ist es,
Und
dann hat er auch die Innenausstattung passend dazu gehabt.
Ja, das gab es. Das gab
mit
es,
mit weißem Glas. Also die Karre sah aus irgendwie, also
Schrein. Zum Schrein.
Weiß ich nicht, ein Rente gegangener Postbote, der sich so ein Auto bestellt. Genau, also das ist eine Farbe, die hättest du als damals, war ich gar nicht, ob es das überhaupt gab. Also,
aber das ist genau das Problem. Diese Autos gibt es deshalb nicht mehr, weil sie halt danach total unbegehrt waren. Mhm. Die wollte ja Ende der 80er, wollte die kein Mensch mehr haben. Und das waren die ersten, die dann sonst wo hingegangen sind. Also in sonst wo Länder.
Ja.
Hier sonst sind die
sie jetzt in Afrika wahrscheinlich.
Ja, klar. Also sonst wo Länder. Nach Afrika, ja. Gut, Libanon und sonst wo. Also
wie ist denn der Länderkurs dafür?
Sonst für sonst wo? Ja, das ist eher die Frage jetzt.
Also ich glaube, das ist Postleitzahl 0815 oder
XY. Ich finde aber generell, wenn du die Autofarben anguckst aus der Historie von vielen Herstellern, ob es jetzt Mercedes, Porsche oder irgendwas ist, es gibt so viele geniale Farben, wo ich mich manchmal dann frage, wenn du dir so eine Farbpalette bei Hersteller XY jetzt anguckst, wo sind denn die ganzen Designer geblieben? Kennen die Historie nicht? Es gibt wahnsinnig gute Farben und heutzutage ist es teilweise so einheitsfrei geworden.
Ganz traurig. Ja, aber weil das leider im Endeffekt das ist, heute ist das alles Individuallackierung. Also du, wenn du das Portfolio anguckst, und ich finde das halt auch erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wenn du nimmst jetzt Porsche zum Beispiel oder auch Mercedes oder so und du kommst da an und hast heute noch so Individualwünsche irgendwie, wie schwer das teilweise umzusetzen ist.
Fast nicht mehr möglich.
Also, nee, das ist Wahnsinn. Das ist, du kriegst so amerikanische Verhältnisse, weil letztendlich in Amerika stehen die Kisten konfiguriert da rum. Also
ich wüsste
jetzt meiner Freunde im Bekanntenkreis drüben, die sich jemals ein Auto konfiguriert haben. Also nee, so bekloppt wie wir sind, irgendwie so, wir wissen ja teilweise über das Auto, was wir konfigurieren wollen, mehr als der Verkäufer, der vor uns sitzt. Also,
das liegt aber auch an den Verkäufern oft.
Ja, logisch.
Haben vielleicht nicht ganz so lange im Benzin gebadet wie wir.
Ja, also ich meine, gut, wenn sie dir 2000 noch ein Kassettendeck andrehen wollten, so, dann hast du auch selber Schuld. Also.
Das war dein drittes Auto. Und was kam denn bei dir?
Also bei mir war natürlich dann die Ami-Gene quasi geweckt. Und wenn du einmal ein V8 gehört und gefahren bist und sich irgendwie jedes Mal, wenn du den Schlüssel umdrehst, die Nackenhaare aufstellen, da war es natürlich klar, dass es wieder ein Ami wird. Und wir sind dann irgendwann, haben uns ein Auto angeguckt und es war halt auch in Amerika ist es, oder war es damals schon oft so, dass du das irgendwas interessiert war. Du bist da irgendwie mehrere Stunden hingefahren, kamst an und das Auto sah aus wie Schrott und war angepriesen wie das tollste Auto der Welt. Und auf dem Rückweg, irgendwie, das war halt auch so eine Geschichte, haben wir uns ein Auto angeguckt und das war ein totaler Schrott. Auf dem Rückweg stand dann plötzlich ein 72er Dodge Charger auf der Ecke mit einem Verkaufsschild in einem furchtbaren Gelb. Den ich dann gekauft habe.
Ja, Coke Bottle pur, 72er Form. Ja.
Genau, mit vorne, ich glaube, der hatte sogar diese Klappscheinwerfer schon.
Gab es?
Irgendwie mit diesem Mechanismus.
Ja, noch waren ja die letzten. Oder umlackiert Gelb?
Ich weiß nicht, ob das Original war. Ich glaube fast, das war
aber ein Charger in Gelb irgendwie kann ja nicht.
Ja, es war ein 72er. Also das war damals auch schon nicht die heißeste Karre. War natürlich alles, was so 68er Charger waren so die Königsklasse. Aber das Ding hat auch schon Spaß gemacht. War, glaube ich, ein 318er oder irgendwas drin, genau. Und ja.
Gut, aber 318er mit ein paar kleinen Optionen hat dann auch irgendwie um die 200 PS fertig. Und wenn er dann noch die Klappscheinwerfer tatsächlich hatte, was sehr selten ist beim 72er, aber es gab das, dann ist der optisch schon extrem heiß.
Ja. Aber das ist ja Teil, das sind doch eigentlich nur Autos, die du gerade fahren kannst, oder nicht? Also das ist ja jetzt irgendwie Viertelmeile oder so.
In Amerika gibt es auch keine Kurven, ist jetzt übertrieben, ne? Wird jetzt einer sagen, stimmt ja nicht, aber
klar. Fahrwerkstechnisch war das immer echt eher low und Motor war immer high class.
Sound, für mich war es immer Sound.
Sound und rumknattern.
Ja, genau. Und Cruisen, du bist ja auch nicht schnell gefahren irgendwie, also klar, hast du an der Ampel auch mal Gas gegeben, wenn dich einer genervt hat, aber es war jetzt nichts irgendwie zum Heizen.
Machst du heute noch.
Den hast du hier länger gefahren dann, ja?
Den habe ich irgendwann gefahren, bis ich ihn wieder verkauft habe, also es waren jetzt nicht so die Langzeitbeziehungen damals. Weil danach noch ein bisschen was kam.
Ja, ihr wolltet immer wieder rüber was holen, ne?
Wie gesagt, es war für uns, es war Urlaub. Es war immer klar, wir fliegen nach Amerika und kaufen Autos.
Gab es in der Beziehung eigentlich auch Betrug, also insofern an einem Auto, dass du gesagt hast, ich habe dieses Auto da noch stehen, hast aber schon ein anderes gefahren?
Nee. Da war ich auch schon wie sonst im Leben immer sehr konsequent, Herr Spiekermann.
Sehr gut.
Ja, vielleicht nochmal zu dem Thema, Autos sind annonciert in Amerika. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, man hatte damals ein Bild, das war schwarz-weiß. Das war schwarz-weiß. Da konnte man eigentlich nichts drauf erkennen. Und der Text war halt ausschlaggebend. Und die Amis kürzen das immer sehr ein. Also sie sagen...
TLC, Tender Loving
Drives, Care. Genau, no, ja, sag genau, genau.
Needs TLC.
Ja, erklär das nochmal ganz kurz, was das heißt,
Needs TLC. Das heißt, du musstest halt ein bisschen was machen, wusstest aber nichts machen. Also Tender Loving Care. Also du musstest dich ein bisschen um das Auto kümmern, um es wieder schick zu machen. Aber es waren halt... Es konnte alles sein. Also da waren auch Löcher im Unterboden. Ja,
aber
keine Ahnung, was nur ein
Stoppersin war. Genau, da gibt es doch diese D-Max-Serie hier, Steel Buddies, irgendwie, wo der Manos Sarkis da drüben in den USA immer unterwegs ist und sich dafür seine K30 und so die Sachen zusammensammelt. Ja. Und der ja auch der Wahnsinnige ist, über eBay zu kaufen. Und dann steht da halt auch immer drin, irgendwie super Zustand, fahrbereit, alles gut irgendwie. Und dann kommt er da an und dann liegt da irgendwie ein Haufen zusammengekehrter Rost irgendwie.
Ja,
und
das ist ja verwunderlich.
Ja, sehr verwunderlich, Ja, dass er da auch immer wieder drauf reinfällt. Also.
Ja, vielleicht läuft sowas auch nur im Fernsehen immer ganz gut. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man das ankündigt, da kommt was und dann kommt der nächste.
Können wir Jens ein bisschen mit einbinden? So, der macht mir gerade ein bisschen Probleme da.
Ja, der Jens, der legt gleich wieder los. Der steigt gleich wieder ein, wenn die Amis vorbei sind. Die Amis muss er immer über sich ergehen lassen.
Okay,
dann pass auf, dann hake ich schnell die Amis ab. Danach kam...
Das ist vier jetzt.
Ich weiß es nicht mehr, ich glaube ja. Danach kam Mustang irgendwie... ich glaube, ein 67er geschaltet. Den hatte so ein Typ auf Quarter-Mile-Rennen ausgelegt. Der war ziemlich zornig.
Das war aber nicht der Rote, ne?
Nee, das war der Grüne. Auch so ein Bullet Green oder irgendwas. Mit so einer Zweifang-Vinyl-Ausstattung. Irgendwie in Grün, so Grün-Gold-Ausstattung. Irgendwie.
Cool.
Ganz cool. Und danach kam dann mein Traumwagen damals, ein 67er Fastback. Den haben wir tatsächlich in L.A. gekauft.
Das war der rote,
Candy Apple Red, V8 Ach, mit einem 289er drin. Gutes Auto und dem Auto, das Auto hatte ich 8 Jahre lang, das ist eigentlich die Geschichte, wodurch ich Jens kennengelernt habe, der jetzt vielleicht gleich wieder aufwacht aus seinem Tiefschlaf da drüben. Weil ich den dann irgendwann verkaufen wollte, weil ich glaube Nachwuchs anstand und irgendwie war es dann so ein Vernunftsding, okay, jetzt muss ich die Karre mal verkaufen. Und dann habe ich in der Garage 11 damals noch in der Mumsenstraße angerufen.
Mumsenstraße.
Und dann ging ein Herr Seltrecht ans Telefon und dann habe ich gesagt, hier, ich habe so ein Fastback, den will ich verkaufen. Und das Erste, was er sagte, ist das so eine verbastelte Höhle? Und ich war so,
nee, das ist ein Jens, nee, das ist ein Original.
Ist es nicht. Ja, dann kommen Sie mal rum. Und dann bin ich da in diese Garage gefahren und war natürlich total auch geflasht.
Der hat euch gesiezt? Noch?
Ich glaube ja, da war er seriös.
Immer wenn mich einer anruft, dass ich
tue, die Leute nicht.
So bin ich auch erzogen worden. Und da war auch noch seriös, jetzt macht er Podcast. Und bin in diese Garage gekommen und war natürlich total geflasht. Und dann habe ich das Auto tatsächlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es sofort da gelassen habe oder irgendwann später gebracht habe.
Nee, hast du da gelassen.
Genau, und bin ohne Auto aus dieser Garage wieder raus, was irgendwie auch komisch war.
Ist ja
und
so ist
diese tiefe, innige Freundschaft entstanden.
Aber das sind doch Schmerzen.
Also meinerseits zumindest.
Fastback. Ich meine, der Wagen sah Granate aus. Also es war ein Traum.
War der wirklich gut, Jens?
Der war gut.
Der war sehr schön. Hatte auch einen weißen Streifen drüber, ne?
War gut so.
Hatte er nicht einen weißen Streifen?
Sonst wäre er nicht bei mir geblieben.
Nee, hat er nicht?
Ja. Aber Candy Apple Red ist ja eigentlich, also war der Original Candy Apple Red?
Ja. Nein. Der war Original Candy Apple Red mit einer schwarzen Innenausstattung.
Ja.
Wie gesagt, ein 67er Fastback und hat super Laune gemacht. Also das war halt für mich so der Inbegriff des amerikanischen Autos.
Die Originalfelgen lagen im Kofferraum, haben wir noch ein Bild gemacht, haben wir noch die Reifen daneben gestellt, damit man auch sieht, wie es original aussieht.
Ja.
Weil waren so Gregor-Wheels
also drauf. Torque Thrust 2 oder so heißt das, glaube ich.
Ja.
Genau, und da waren die Originalfelgen und auch mit dieser GT-Radkappe noch und so.
Ach cool, ja, war das natürlich
traumhaft. Nee, das Auto war gut.
Der sah aus wie so ein GT350 irgendwie Render Racer. Im Endeffekt. So.
In welchem Jahr sind wir denn jetzt ungefähr? Sind wir 2005, 2006 oder sowas oder später
noch? Nee, das wird 2000, da müsste ich einfach meine Liste gucken. Das wird so 2007, 2008 gewesen sein.
Okay, das heißt, damals noch zu einem Wert abgegeben, den er heute doppelt wahrscheinlich, ne?
Ich kenne die Werte jetzt von dem nicht, aber also wenn ich eins geschafft habe mit diesen Ami-Kissen, ist, dass ich nie Verlust gemacht habe.
Ja,
und,
das reicht ja im Zweifel.
Ja, genau. Mhm. Immer mal ein bisschen was irgendwie auf Tasche irgendwie. Und es war halt, uns ging es halt auch darum, die Karren zu fahren und da drüben den Spaß zu haben. Und den Fastback, da kam halt selbst Amerikaner drüben an vorm Hotel in Huntington Beach irgendwie in L.A. und haben gesagt, oh, so ein Auto hatte ich mal irgendwie als Jugendlicher und ob er mal gucken kommen darf. Also das war schon für mich damals so der Inbegriff von American Cars irgendwie war der Fastback.
Der 67er Mustang ist auch ein bildschönes
Auto. Damit ist dann auch meine amerikanische Geschichte quasi zu Ende.
Aha, danach hast du keinen mehr gehabt bis jetzt?
Nee.
Okay. Was kam denn bei dir danach?
T3, erste Generation, noch mit einem luftgekühlten Motor, 70 PS, mhm, in weiß, also ein Transporter, mhm, also ohne Fenster und so. Und den habe ich mir ein bisschen ausgebaut, dass man drin pennen kann. Und da haben wir, das war halt eine sehr aktive Zeit für mich. Pennen. Ich habe viel gesegelt. Ah. Und ich habe viel gesegelt und wir haben viele Events gehabt und sind halt mit dem Bus immer los und haben da drin gepennt irgendwie und haben da eine richtig gute Zeit mit gehabt. Hat zwar ein bisschen genervt teilweise, der 70 PS Boxer, irgendwie so Heizbirnen durch, dass du dich selbst vergiftet hast da vorne. Also,
das ist 70 PS ist 1,9er gewesen, ne?
War das ein 1,9er? Ich glaube, das waren 2 Liter.
2 Liter.
2 Liter 70 PS. Also so lief er toll, aber das war halt so die Zeit, ich musste zur Bundeswehr, mein Bruder hatte mich angeschissen beim Bund.
Ich denke, über Zwillinge hätte euch da aufteilen können.
Ja, mein Bruder war ziemlich früh dran irgendwie so und ich habe das tatsächlich geschafft, bis 24 irgendwie da eigentlich nicht hinzumüssen und unterm Strich gab es damals so eine Regelung, irgendwie wenn von mehreren Geschwistern irgendwie 2 schon einen Dienst abgeleistet haben, dann hättest du als Dritter nicht mehr hingemusst, irgendwie an die Regelung konnten sie sich nicht erinnern, als sie mich dann eingezogen haben. Und die mehr besteht immer noch, dass mein Bruder da angerufen hat und gefragt hat, ob sie mich nicht haben wollten, ob sie mich nicht einziehen
nicht
wollten.
Nicht dein Ernst.
Und dann habe ich dann auch einen Brief gekriegt und dann durfte ich da hin. Also, und bei meiner Entlassung am letzten Tag, da haben sie dann gesagt, irgendwie wer dann Drittgeborener ist in der Reihe und hätte gesagt, können die jetzt den Wehrdienst sofort beenden. Habe ich auch gesagt, so das F-Wort und naja. Ja. Aber das war's, also insofern. Aber das war mit dem Bus eine coole Nummer. Irgendwie. Den habe ich, wie soll man sagen, leider schlecht behandelt. Weiß auch nicht, das ist so, Schuster bleibt bei der, oder Schuster hat die schlechtesten Schuhe, sagt man ja immer, irgendwie selber Schrauber gewesen, so irgendwie keinen Bock gehabt, den Motor rauszureißen und die Heizbirnen zu machen. Und ich muss auch sagen, nachher im täglichen Gebrauch mit so einem Bus da durch die Gegend zu feuern, war dann halt auch irgendwie, hat zwar auch Spaß gemacht, bin dann ins Parkhaus reingedonnert irgendwie und war dann der Meinung, so ich könnte da so ein bisschen mit Sliding und so und hab mich dann an so einer Säule seitlich mit der Schiebetür abgedrückt sozusagen, also habe ich ein bisschen schmaler gemacht, als ich eigentlich gehört.
Eine Taille.
War jetzt nicht so extrem, aber am Ende habe ich dann, als dann die Mauer fiel, habe ich ihn gut verkaufen können. Also, ja, ihr lacht jetzt also.
Ist sie auf dein Auto gefallen?
Nein, pass auf, die Mauer aus dem Parkhaus. Ich will jetzt fairerweise sagen, ich habe mich jetzt nicht als Händler da betätigt. Wir hatten tatsächlich, wo ich gearbeitet habe, hatten wir einen Kunden, der den Wagen sah und den unbedingt haben wollte. Und ich habe ihm gleich gesagt, ich habe ihm gleich rein Wein eingeschenkt, habe gesagt, dazu, das ist kaputt. Irgendwie so, habe ihm sogar noch 2 Heizbären mit in die Karre gelegt und habe wirklich einen fairen Preis von ihm genommen. Ich habe gesagt, wir sind Geschäftskunden oder wir machen Geschäfte zusammen. Sag ich, eigentlich will ich dir den Wagen nicht verkaufen. So was mache ich nicht. Irgendwie, ich habe nie jemanden betrogen mit irgendeinem Auto.
Nicht also, wissentlich.
Nicht wissentlich.
Also, oder nicht mit Autos.
Nee, also ja, so mit gutem Gewissen einfach verkauft. Ehrlich und mit gutem Gewissen. Also
klar, wenn man bedenkt, 89 war der T3 immer noch von der Form her das aktuelle Bus, ne?
Ja, der war super. Kam ja und 1990 kam der T4 raus erst.
Ja, pass auf, aber Jungs, und was wirklich super war, ich, wie gesagt, war sehr aktiv im Segeln, habe da mit vielen Crews zusammen gesegelt, so eine war mir da sehr am Herzen und wir hatten so ein Event in Kopenhagen, sollten wir segeln und wir hatten einen Dachdecker bei uns in Kiel, der hatte einen T3 Synchrobus. Mördergeil. Mhm. Das ist super, weißt du, so blau-metallig, richtig geil, diese eckigen Scheinwerfer vorne drin.
Das,
super,
was jeder haben wollte.
Ja, ja, super
Karre. Und jetzt jeder haben will.
Super, ja. Super, super Kiste. Gut motorisiert, ja, wieder hochgeballert, Kopenhagen gesegelt, sorry kurz, wir wollen zurück. Stehen an der Fähre Fehmarn mit dem Synchro. Und der Typ weist uns ein, wir fahren rein in die Fähre, alles gut. Kommen drüben an, Fehmarn, wollen rausfahren, fahren los irgendwie und bleiben voll unter dem Stahlträger in der Fähre hängen. Hat der Typ uns ins falsche Deck gelotst, weil er nicht gesehen hat, dass es ein Synchro war und höher war. Und dann mussten wir schön die Luft aus den Rädern lassen, damit wir aus der Fähre rauskamen.
Ach du Schiede.
Und natürlich ein massiver Schaden am Dach. Ne? Also, aber das war... Das war ein super Auto, das war, den hätte ich auch gerne gehabt. Aber es, dafür hat es nicht gelangt. Also T3 70 PS, luftgekühlt, viel Spaß gehabt.
Tobi, was kam bei dir nach den Amis?
Da kam längere Zeit nichts, dann kam erstmal Familie und dann kam tatsächlich der erste Porsche. Und zwar ein...
Was man dazu sagen muss, wir sind beide ja auch im Vertrieb tätig gewesen, also insofern teils angestellt, teils selbstständig. Zum Schluss eher selbstständig, aber wir haben halt sehr viele Geschäftswagen gefahren. Mhm. Also, ne, und die zählt man jetzt hier.
Komisch, ne? Da baut man, das habe ich neulich auch schon gesagt, da baut man nicht so eine Beziehung zu auf, wie irgendwie zu einem eigenen Auto. Das ist so, das ist seltsam eigentlich.
Ja, also klar konntest du immer irgendwelche Autos oder oft konfigurieren, wie du sie haben wolltest, oft halt auch nicht. Aber wie gesagt, irgendwann war es dann klar, dass wieder irgendwas Altes sein musste und dann der besagte Freund, der jetzt in den Staaten lebt und eine Green Card gewonnen hat, der lebt in Florida, der hat irgendwem ein Auto verkauft und da stand dann 78er Targa in der Garage in Farngrün oder Ferngrün und das war mein erster Porsche, der dann hier rübergekommen ist und
zu dem wir heute auch noch Kontakt haben. Nach
wie vor. Zu dem Porsche?
Ja.
Definitiv. Ja, also da habe ich mich auch hinreißen lassen, obwohl ich ja ungern helfe, habe ich den mit dir im Hafen in Bremen abgeholt.
Ich wollte es nicht sagen jetzt. Ist er mit seinen,
ist mir nicht angehalten worden von der Polizei? Wegen der roten Nummer irgendwie? War da
irgendwas? Ich glaube, als wir rausfahren wollten, kam der Zoll nochmal angelaufen.
Ja, ja.
Genau, den haben wir zusammen da abgeholt. Super cooles Auto, ganz seltene Farbkombination, wurde nur in dem Baujahr 78 verbaut. Euer Gast, der neulich da war, Reinhard Paschke, hat einen SC auch in Farngrün, auch von 78 logischerweise und cooles Auto mit der Kombination, irgendwie Leder-Kork drin, schon ein echter Hingucker.
Super schönes Auto.
Und für diese Baujahre, und da bin ich wieder bei den Farben, halt eine sensationelle Farbe einfach. Klar. Also mehr 78er oder Ende 70er Style kannst du eigentlich gar nicht.
Kam der auch aus Florida? Haben.
Der kam auch aus Florida, irgendwie war da auch bei ein paar ganz guten Händlern irgendwie und gab es irgendwie eine Geschichte, hat ein bisschen länger gedauert, den abzukaufen, weil er ihn erst nicht verkaufen wollte und den bin ich dann auch gefahren und mittlerweile fährt den, wo du von Fehmarn erzählst, ein guter Freund auf Fehmarn hat den dann irgendwann mal gekauft.
Ja, cool.
Ja, war schön, wir auf dem Weg nach Essen irgendwie war Kai auch mit dabei mit dem Grüntager irgendwie und das war eine klasse Nummer irgendwie, wenn du denn so in den Rückspiegel guckst und so eine fahrende Ampel hinter dir siehst, weißt du, so Bahama Mama von Lea,
ja.
912er in Bahama Orange.
Gelb.
Und dann Kai mit seinem SC fahren grün und dann kam dann noch so eine rote Kiste da vorbeigezogen, also das war echt ein lustiger Schnappschuss. Also das war eine coole Sache.
Ja, und da ist dann halt auch dieser krasse Schnitt eigentlich von früher Amis, wie du vorhin sagtest, das sind so, die kannst du von der Ampel losfahren und fahren im Grunde genommen nur geradeaus, haben viel Leistung und viel Lärm. Wenn du in so einen alten Klassiker aus Zuffenhausen einsteigst, das ist Wahnsinn, was die damals schon für eine Performance hatte. Ich meine, auch so ein 3 Liter von 78, der hatte, glaube ich, 180 PS oder irgendwie sowas. Der fuhr extrem straight und zügig schon und mit dem konntest du halt auch mal durch die Kurven fahren. Und wenn du als kleiner Junge schon von so einer Form träumst oder so ein Elfer siehst, das ist der absolute Wahnsinn, so ein Auto zu fahren. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Für mich ist es heute auch noch Therapie. Wenn ich abends die Familie im Bett ist, dann steige ich auch alleine ins Auto und fahre nochmal durch den Hafen.
Medizin.
Fahre über die Köbrandbrücke zurück und habe den Kopf frei und gehe frohen Mutes ins Bett. Also es ist wirklich cool.
Kann ich gut nachvollziehen.
Ich glaube, Jens braucht mal einen Kaffee.
Nee, Kaffee hatte ich heute schon genug.
Ja. So, ja, und dann so. Im Zuge dieser ganzen Firmenfahrzeuge letztendlich irgendwie dann gab es mal ein Wochenende, wo ich so auf dem Sofa lag mit meinem iPad in der Hand und dachte so, Mensch, auf einmal kam es mir wieder in den Kopf, Porsche, warum guckst du nicht einfach mal, was da so unterwegs ist? Und dann habe ich eine Anzeige gesehen von einem Typen mit einem Slate Grey Metallic Targa, schwarze Innenausstattung.
Über welches Baujahr reden wir da?
Über 89er.
Oh, also das war
ganz in dem, später, 3-2er. Genau, das letztes G-Modell letztendlich, ja. Also April 89. Und was aber gar nicht ausschlaggebend war. Im Endeffekt habe ich reingeguckt und wollte einfach mal sehen, was es gab. Und der stach mir ins Auge. Muss dazu sagen, damals in meiner Lehrzeit irgendwie kam eine Kundin angefahren mit einem 107 SL. Mhm. Und der Wagen war grau-metallic mit einer schwarzen Innenausstattung. Und da wusste ich als Lehrling damals schon so, irgendwann kommt der Tag, da werde ich ein Auto fahren, was so aussieht. Mhm. Und ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so aus dem Unterbewussten wieder hochgekommen. Ich sah diesen Targa und dachte, wow, der wär's. Also es ging gar nicht um Preis, ging nicht um Baujahr, sondern ich habe nur den Wagen gesehen, diese Bilder und die Kombination und dachte, okay, könnte man mal versuchen. Ich habe den Typen angemorst, war, glaube ich, ein junger Anwalt. Habe dann ein Date abgemacht, irgendwie mir das Auto anzugucken. Und einen Tag vorher rief er mich an und sagte, hör mal zu, nee, ich habe mit meiner Freundin nochmal gesprochen, ist alles gut, ich darf das Auto behalten.
So. Ich darf das Auto behalten?
Ja, also das war eine völlig absurde Situation. So, ich dachte nur irgendwie,
geez, du hattest im Kopf schon Haken hintergemacht.
Was bist du denn für einer? Irgendwie, ich natürlich so totale Enttäuschung, so, aber Leben geht weiter irgendwie und habe dann auch erstmal nachgelassen. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt weiter gesucht hätte, weil hatte das Auto halt im Kopf. Und ich weiß gar nicht, das waren 2 Monate, 3 Monate später, sitze ich mit meiner Frau im Kino, klingelt mein Telefon lautlos auf Vibration. Ist ja Kino.
Welcher
und,
Film?
Ich genau, welcher kann Film? Ich nicht mehr dran erinnern.
Nackt und zerhackt, 1 bis 13.
Das glaube ich, irgendwie sowas war das.
Wo war das Kino? Nee, andere Frage.
Okay, Feier an Eis war das, glaube ich.
Das war hier ständiger Einlass.
Genau. Naja, auf jeden Fall, der Typ war wieder am Telefon.
Hat er keinen Euro nachgeworfen.
Er erzählte mir auf einmal irgendwie so, ob ich noch Interesse hätte, irgendwie so, hat sich jetzt dann mit seiner Lebensgefährtin komplett über den Haufen geschossen und das Auto müsste weg.
Und die Lebensgefährtin.
Und die Lebensgefährtin. Also die haben die auch getrennt wohl.
Die war schon unter der Erde.
Weiß nicht. Also da war plötzlich, weiß ich nicht, ob er die im Garten vergraben hat oder was, keine Ahnung. Sagte dann, ob ich noch Interesse hätte. Und sagt, pass auf, ich komme übermorgen, komme ich vorbei, hab Geld in der Tasche. Sag ich so, aber wie du sagst was, sag ich, dann verbuddel ich dich auch im Graben.
Ja. Im Garten. Neben so, deiner Ollen.
Wir denn tatsächlich dahin gefahren, so mit meiner Frau. Das Auto stand da, Probe gefahren, schon gemerkt, da muss man was machen. Also Cut-Lambda-Sonde, irgendwas funktioniert denn nicht. Und ich dann so ein bisschen rumgegangen, weißt du, so der Klassiker, weißt du, klopf, klopf, bla, gucken, aufmachen, ein bisschen am Rad rumziehen, irgendwie so.
Feierkicker.
So eine Radlager und so, weißt du, so die üblichen Einkäufersprüche rausgehauen. Und meine Frau guckt mich dann an und sagt dann zu mir irgendwie, meinst du, wir sollten den kaufen? Sag ich, du, pass mal auf, das ist nicht für dich, das ist für ihn. Sag ich, der Summe im Preis runter. So, war niedlich, war super. So, okay, dann mit dem Typen so gedealt, okay, du, was willst du haben? Weiß ich nicht, er wollte irgendwas knapp an die 25 oder sowas wollte haben. Sag ich, gebe dir 20 irgendwie so und sagt er, okay. So. Dann,
war aber schon Euro, ne?
War schon Euro,
ja. Ja, ja.
Und, naja.
Das war aber noch in der günstigen Phase, das war schon ein paar Jahre her.
Ja, das war, ja, im Endeffekt, im heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, der war gestohlen. Also,
ja, ja. Was war das? 2,5, 2,6, so in dem Dreh? Ist das so 15,
ja,
16 Jahre
her? Ja, ne, warte mal, 2,7, 2,8.
Okay, ja, da war
und,
das noch so.
Genau, genau. Und da habe ich den dann mitgenommen und.
Und den fährst du auch heute noch?
Vielleicht. Ja, genau. Fahre ich heute noch. So, und das war, wie gesagt, so wie Tobi es halt beschrieben hat, das war schon als Kind, mein Bruder war mal im Krankenhaus, irgendwie mit einer ziemlich schlimmen Geschichte, mein Zwillingsbruder, und ich durfte da nicht mit ins Krankenhaus, meine Mutter durfte rein, irgendwie, ich durfte nicht mit aufs Zimmer, mhm. Und dann habe ich mich halt vom Krankenhaus rumgetrieben und weiß nicht, ob das der Chefarzt war oder so. Da stand auf jeden Fall ein Elber rum und habe ich die ganze Zeit rumgeschlichen und so damals, wie wir halt waren. Weißt du, du guckst immer aufs Tacho, Alter, 300 fährt da irgendwie. Das war ja, ja weißt du, so, genau. Was für ein Quartett stand, das war das Gesetz. Ne? Also 8 Zylinder, 10 Zylinder, irgendwie 300, 400, 500. Ja. Egal, also da stand 300 drauf.
Dachte, da steht Wahnsinn. Der super Trumpf auf dem Parkplatz.
Ja, und du hast es natürlich immer verglichen irgendwie mit den Autos, in denen du selber gesessen hast, irgendwie, oder die dein Vater fuhr irgendwie. Und da konntest du so eine Summe ja gar nicht vorstellen. Also so eine 300 gibt's gar nicht. Und das war dann halt, das war schon immer so eingebrannt. Und dann, ja, dann plötzlich hatte ich den.
Und der machte ich offensichtlich...
Da war auch ein 300er Tacho drin?
Nee. Doch nicht, aber nee, hat sich denn ja irgendwann, das hat sich dann ja relativiert irgendwie, weil ja. Letztendlich irgendwie so 300 gibt es ja auf der Straße kaum. Also du bist ein Supersportler. Aber und seitdem habe ich den irgendwie und kannst du mir alle Zähne ziehen. Irgendwie. Den werde ich freiwillig nicht weggeben, den Wagen.
Ja, man merkt das.
Das ist so nett.
Weißt, wir fangen mal an mit den Zähnen jetzt, oder?
Nee, ich finde das nett, wenn einer sein Auto so lang hat und sagt, so, nee, das ist mein Auto, ich behalte das, so wie ich mein Mini.
Ja, das ist eben genau der Punkt, dass man so ein Auto gefunden hat, das ist so ein automobiler Endgegner im Endeffekt, ja. Bei dem man sagt, den habe ich jetzt, den fahre ich jetzt und der macht mich happy.
Ja, das ist, das, was Tobi beschrieben hat, das ist, man muss natürlich, wie soll man sagen, man muss ein bisschen autoaffin sein, irgendwie so diese ganze Mechanik, aber ich finde einfach so, dass dieses G-Modell als 3-2er Carrera einfach, das ist so pur, das ist diese Mechanik, das ist tatsächlich, das ist Autofahren, weil ne, sind keine überflüssigen Gimmicks dran, sicherlich okay, jetzt ob du jetzt einen verstellbaren Sitz brauchst oder so elektrisch, das ist nochmal dahingestellt, aber letztendlich so von der ganzen Fahrdynamik ist das
einfach... Der Teil elektrische Sitz ist ab Modell ja 86 Serie, von daher kannst du dich ja gar nicht gegen wehren, wenn du so ein Auto
hast. Ja gut, wenn du das heute siehst, irgendwie heute sind das ja alles irgendwie keine Sportwagen mehr, sondern eher Gran Turismo.
Es gibt irgendwie aber Leute, die wollen das dann wieder mechanisch haben, so wie Tobi hat den Sitz ausgebaut.
Ja.
Ja, habe ich vorhin gesehen. Ja,
das muss ich korrigieren. Tobi hat den Sitz nicht ausgebaut, das haben andere gemacht.
auch das stimmt.
Das haben andere gemacht. Genau. Den Kabels, ne?
Nee, aber das ist so eine. Ja, das ist pure Medizin. Das ist definitiv. Du setzt dich da rein, du hörst diesen Sechszylinder, dieses.
Ich finde ja das von Carrera 3-2, ne? Auf der Autobahn fährt, du fährst so Dauer 140, 150. Der hat so ein beruhigendes, sonores, da fehlt nur noch ein Kaminfeuer. Weißt du? Fehlt vorne noch ein Kaminfeuer. Das ist so.
Ja, du darfst nur nicht runterschalten, wenn er dann über 4000 geht. Ne? Ja, also dann hast du Attacke. Dann hast du da ein Feuerwerk da hinten drin. Irgendwie auch ein damaliger Kollege, leider schon verstorben, Tom, hat auch ein Cabriolet gefahren, G-Modell, ein rotes, aber mit so einer Endtüte, weißt du, wo Dackel drin verschwinden. Also ja. wo du bis in den Motor durchlaufen konntest. So eine Anlage war da unter irgendwie. Also wenn der den angerissen hat, irgendwie, da war die Stadt wach. Also insofern, das war immer faszinierend. Also das waren immer faszinierende Autos. Und dann selber irgendwie dahin zu kommen, das ist so, als Kind gibt es so Wünsche, du hast Dinge gesehen irgendwie, aber kannst du ja nicht ausmalen, das jemals zu realisieren. Also im Endeffekt, wenn du dann in die Situation kommst, da dir sowas mal leisten zu können, ist es toll. Und auch wenn du dann in der Lage bist, das irgendwie weiterhin so aufrecht zu erhalten, also zu maintain das Auto, also das ist nach wie vor in gutem Shape bleibt.
Ja, das muss man schon machen, ja.
Ja, das ist einfach da. Aber das muss ich euch nicht erzählen, ihr wisst das selber. Ich mit euren Schätzen, die ihr fahrt, also ist eine reine, eine Kur ist das.
Was ich hier interessant finde, also erst mal abgesehen, dass ich die Farbe total schön finde, ich mag einfach diese Grautöne bei den 80er-Jahre-Porsche.
Ist witzig. Das ist schön langweilig.
Ist halt witzig, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, dass diese Töne, die sind ja im Moment wieder aktuell. So, die sind ja wieder modern.
Das ist genau
der Punkt. Die sind auch normal. Aber sie sind nicht so häufig gewesen in den 80er-Jahren. Also da sind nicht so viele in der Farbe damals ausgeliefert worden, weil damals war das Spektrum der Farben einfach noch viel größer. Damals gab es dann halt bei Porsche...
Drei Graus.
Bitte? Drei Grau, genau.
Ja, aber definitiv. Letztens hielt einer neben mir irgendwie mit dem Panamera irgendwie, kurbel die Scheibe runter und sagte auch zu mir so, Alter, was ist das für eine Kombination? Das ist super selten gesehen irgendwie und, aber das ist halt das große Problem, wenn du ein graues Auto fährst, irgendwie mit Schwarz, es ist so modern im Endeffekt irgendwie, dass er ja gar nicht auffällt.
Ja, dass der schon über 30 Jahre alt ist. Ja,
ja weil letztendlich so wollen sie dann alle irgendwie einen orangen, einen gelben, einen grünen, alles aus den 70ern irgendwo fahren, so, aber ja,
gibt's halt nicht. Aber ich, also ich finde es schick, ich finde es top modern. Tobi.
Ja, dann was hast du dazu? Kam Selbstständigkeit, irgendwie lange Zeit kein Auto oder zumindest kein Spaßauto und dann wollte ich wieder was haben und dann habe ich mir tatsächlich einen Mini-Clubman angeguckt bei einem Händler in Hamburg, bin auch hingefahren, war auch ein super Auto, saß in diesem Auto und links in der Ecke stand ein gelber Elfer und ich saß in diesem Auto und dieser Verkäufer hat auf mich eingeredet wie auf eine, weiß ich nicht, eine Kuh, die gleich zum Schlachter muss. Und ich habe dem gar nicht mehr zugehört, weil ich immer nur zu dem Elfer rüber geguckt habe und habe dann gesagt, nee, ich brauche wieder einen Porsche. Und bin dann irgendwann zu Jens in die Garage 11 und dann stand da ein Elfer, ein Carrera 3.2 von 1284, also schon 85er Baujahr, in Meteorgrau Metallic mit Stoff Flanell, was wohl sehr selten ist. Und dann musste ich das Auto haben.
Mit einem weißen Nadelstreifen, also wunderschön, wunderschöne Innenausstattung.
Ja, und den habe ich jetzt, weiß nicht, im dritten Jahr oder irgendwie sowas, dritten, vierten Jahr, keine Ahnung, drittes Jahr, glaube ich, und liebe das Auto. Also wie Ralf eben sagt, das ist ein Auto, das gebe ich nicht wieder her und ich möchte auch kein anderes fahren. Also das ist so, man fühlt sich so automobil angekommen irgendwie. Wenn ich das jetzt mit Frauen vergleichen müsste, ist es so, als ich meine Frau getroffen habe, wusste ich, okay, das ist die Frau, die ich heiraten möchte und auch geheiratet habe und mit der ich alt werden möchte. So ist es mit diesem Auto.
Man fühlt sich auch sehr viel Glück gehabt hast.
Nur weil dein Freund bei der Bundeswehr ist und du nur jedes zweite Wochenende siehst, jedenfalls bin ich im Automobil angekommen und mir macht jeder Meter mit diesem Auto macht wahnsinnig Spaß. Und dieses Fahrgefühl, was du daran hast, wenn du runterschaltest und irgendwie Gas gibst und der Sechszylinder irgendwie hinten sich bemerkbar macht.
Ja, obwohl man hier ganz kurz ausholen muss, meiner ist ja 89er, hat ein G50-Getriebe drin.
Mhm. Mit Cut oder ohne Cut?
Meiner kam mit Cut. Ja.
Oh.
Und ich habe aber alles.
Oh, das tut mir leid.
Ich habe aber alles raus, genau. Das wollte ich aber erwähnen. Der von Tobi ist halt ein 85er sozusagen, hat ein 915er-Getriebe drin und ohne Cut. Und der Motor.
3920 Motor.
Genau, ist ja wirklich, also was heißt, ist, ich habe auch ein 3920 drin, also jetzt, ne, ist ja ein deutsches Fahrzeug. Ja, ist so, ne, und auch wenn du es nicht hören willst, aber der Wagen ist einfach, also der Motor in der Kombination mit dem 915er und ohne Cut ist so bissig, also der ist wirklich.
Ja, der hat mehr Drehmoment, der hat eine andere Verdichtung auch.
Der ist wirklich aggressiv.
Das auch hier im Verkauf ist es so, dass wenn du einen 3.2er ohne Cut hast, dann mit G50-Getriebe, das so, die findest du aber kaum, weil die meisten hatten in den Baujahren schon den Cut. Der Cut hat keinen Aufpreis gekostet. Dann nehmen wir den Cut natürlich mit, weil dann sind wir ja dabei. Wir haben ja einen Cut, wir sind ja umweltfreundlich. Ich habe ja gerade einen schwarzen verkauft, das ist ein G50 und ein Nicht-Cut-Motor. Das ist die geilste Kombination überhaupt. Das 915er Getriebe, das ist immer so eine. Also, ich finde es nicht schlecht. Also, mich hat das nie. Ich brauche kein G50 Getriebe so.
Nee, ich muss
auch sagen. Es wird immer so dogmatisiert. Ja, ist ja so hakelig, das 915er. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Also, das ist hakeliger als ein G50, aber ich finde, also, das ist ja dein Auto. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann kannst du es auch schalten und fahren. Genau. Dann kannst du vielleicht noch mal ein bisschen nachhelfen, irgendwie mit einer Feder, mit Einstellung, mit was auch immer. Es ist leichter, also ne, das ist
wirklich auch wieder. Ich hätte den Wagen, so wie er da steht, also so wie du ihn hast, hätte ich ihn auch genauso genommen. Und da wäre es mir auch egal gewesen, 915er Getriebe, weil Frau auch. Letztendlich über Instagram, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, Carsten heißt er, glaube ich, auch, ne? Also der diese Feder baut, also dieses 915er Getriebe,
ja.
Genau, hat ja leider so ein bisschen die Problematik, dass du im Endeffekt so in der Schaltkulisse den
bisschen viel
Schalthebel, der ist wie, als wenn du einen Kuchenteig machst. Also du weißt nie, wo der Stock steht. Mhm. Ne? Also der kann links, rechts, kann in der Mitte stehen, je nachdem, wie dick der Teig ist. So, und so ist das 915er halt auch. Und der hat eine kleine, hat dieses den Schaltbock auseinandergenommen und hat selbst eine kleine Feder zurechtgebogen, die du da einsetzen kannst, sodass er dir den Schaltknüppel irgendwie immer auf eine gewisse Nullstellung stellt.
Ja, ich verstehe.
Das ist, also wenn du 915er vor, wie gesagt, Küchenteigmäßig gefahren hast und jetzt diese Feder drin, das sind Welten.
Okay.
Also, und das ist eine kleine Innovation.
Kann ich gar nicht.
Das ist interessant. Das ist cool, ist sensationell. Upgrade. Also ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, schon klingt drei oder vier.
Logisch, macht den, baut er das, also biegt er richtig an.
Die biegt er, kauft sich Federstahl, biegt die zu Hause zurecht.
Ach, ernsthaft?
Und, ja, ernsthaft. Und verkauft die für 39 Euro, glaube ich.
930 Euro.
39 Euro nicht. Über Instagram.
Weiß ich nicht genau. Aber also das Teil ist extrem gut und macht dieses 915er halt einfach noch etwas schaltbarer mit kleinen, wenigen.
Aber mich hat es nie gestört. Ich hatte einige mit 915er Getriebe. Mir war das immer Wurst.
Das wollte ich dich gerade fragen. Was heißt, hattest einige? Also hier in der Garage 11 oder hattest du selber einige 911er?
Ich hatte selber einige 911er.
Der orange 3.0er hatte da auch einen 915er, oder?
Ja, klar. Ich hatte selber einige 11er. Schmale 2.7er, Carrera 3.0, SC 3.2. Ich habe die alle gehabt.
Eigentlich ist Jens auch Carrera ein heimlicher Porsche-Liebhaber.
Ich hatte Carrera sogar einen 74 mit 2.7er S.
Das war aber nach deiner Luden-Karriere da mit dem SEC, ne?
Oder? Nee, parallel immer.
Parallel?
Ich hatte nicht nur das Auto,
sondern witzigerweise, ich hatte jahrelang immer einen Elfer, immer grundsätzlich. Und auf einen Schlag war, ich weiß nicht warum, irgendwie ist so die Luft raus. Ich habe die alle gehabt, so die ich haben. Das einzige.
Ich weiß.
3-2er Clubsport.
Ja, wusste
ich. Das ist für mich.
Ja, aber ich glaube aber in der Konstellation, so wie du das hier betreibst, Jens, irgendwie so, können dir solche Dinge halt auch echt verloren gehen, weil letztendlich irgendwie so
tatsächlich ist es so, ich habe ja in Köln gelebt lange. Ich habe meinen ersten Elfer gekauft von Willi damals. Willi brauchte Geld, Elfer musste weg, Motor war frisch gemacht, Geld war weg. Es war ein schmaler 2.7er in Diamantgrün Metallic.
Och, krass.
Mit frisch gemachten Motor. Baujahr 77 das Auto, auch ein europäisches Auto, kein US-Import.
Ja, aber sowas muss man eigentlich behalten.
Ja, pass auf. Der 14.000 Euro habe ich dafür bezahlt. Jesus. So mit frisch gemachtem Motor. Der hatte so. So ein Rallye-Streifen so drüber.
War das ein Aufkleber, Jens?
Nee, es war ein Aufkleber, der war mit Klarlack überlackiert.
Konntest Frank, nicht, Protokoll, Jens hat einen Aufkleber
auf dem Auto. Konntest du nicht abziehen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, da habe ich ihm den abgekauft. Ich sage, ja komm hier, ich hatte immer nur Fiat, Lancia, so auf der italienischen. Ich sage, ja komm hier, ich kaufe ihm den ab. Ich habe gerade, ging finanziell und er hat das Geld, was braucht er? Und habe ich halt so einen Elfer. Boah. So, dann bin ich den ein Jahr lang gefahren. Und bin in dem Altershure gefahren. Ich so, ey, komm, 14.000, der muss jetzt ran hier, den fahre ich. Und war überrascht, was das Auto kann. Das kann nämlich alles. Du hast einen großen Kofferraum, der ist sparsam, der ist schnell. So, war irgendwie, habe ich gesagt, geil. Jetzt verkaufst du den, weil irgendwie findest du den ja scheiße in der Farbe und kaufst ihn, wie du ihn haben willst.
Ach, jeez.
Und dann habe ich mir wieder einen schmalen, habe ich den verkauft. Und ganz lustig, den habe ich verkauft an Markus, der hat ihn bis heute. Markus hat bis heute, hat jetzt dieses Jahr den Motor wieder überholen lassen und hat sich gerade bei mir als Alltagswagen 996 4S gekauft, den dunkelblauen. Timo Suck den.
Ja.
Den hat Markus jetzt im Allgäu als Alltagswagen. Ganz super. Geil. Also der Kreis schließt sich immer wieder. Man trifft die Leute halt immer wieder. Und ich habe mir, nachdem habe ich mir dann einen kontinental-orangenen schmalen 2.7er gekauft, mit korkfarbendem Innenraum.
Das ist ja, auch nicht mehr das.
Ey, nee, weißt du, das war damals, habe ich gesagt, ja gut, okay, cooles Auto, bin ich auch eine Zeit gefahren und den hat dann ein Freund von Markus gekauft in Frankfurt, der hat den auch noch bis heute. Von der Farbkombi war das der geilste, den ich hatte von allen Elfern. Also kontinental-orange, schmaler 2.7er und Kork innen drin komplett. Der war schon richtig lässig.
Ja, aber das ist halt, was ich gesagt habe, irgendwie so. Weißt du, so früher warst du halt jung und brauchst ein bisschen Kohle.
Nee, da bin ich irgendwie auf die 3.2er erschienen. Habe ich den ersten 3.2er gehabt? Nee, Quatsch. Dann habe ich den, einen blutorangenen Carrera 2.7 mit RS-Motoren, Baujahr 74.
Wow.
Ja, aber Jesus, ich meine, da müsste man ein Regal haben, um die da reinzustellen. Also,
ja,
und gerade schon.
War halt so. Also ich habe das Thema so, wie auch immer, also ich hatte einige Elfer und für mich die Quintessenz, also ich bin totaler G-Modell-Fan, das ist mein Modell, also meins ist das G-Modell, total. Ich habe auch vom G-Modell jeden Prospekt, jede Datenkarte, von 74 cool. bis 89 einmal komplett, das ist so ein Stapel ist das zu Hause, Wahnsinn. Nur G-Modell.
Super.
Jeden Sonderprospekt, alles. Mein, also viele lächeln darüber, weil sie sagen, es ist viel zu teuer alles, aber das Geilste ist ein Clubsport, ein 3-2er Clubsport. Ja. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen gehandelt in der Garage 11, einen silbernen mit schwarzem Innenraum, ganz selten, der hatte so eine Sport, das war praktisch die Rückenlehne aus dem 959 Sport mit dem Loch oben, wo ein Gurt drin, aber da war kein Gurt, also es war nur die Rückenlehne von dem Auto. Der war silber, silber-schwarz. Das war noch in der alten Garage. Das ist jetzt 7-8 Jahre her. Dann hat er gekostet 69.000 Euro. Oh. Dann habe ich gesagt, habe ich damals gesagt, ja, 69.000 Euro. Und weißt du, ich bin ja dann so ein Nerd, was das angeht, auch die Zustände.
Das stimmt.
Das waren 89er. Und beim Carrera Clubsport ist es so, dass die gibt es ja nur als G50, 87 bis 89. Das war ja nur ein Preislistenauto. Da gibt es keinen Prospekt zu dem Wagen, zum Clubsport.
Wahnsinn.
Und Preisliste war gleicher Preis. Du konntest aussuchen, normal oder Clubsport. Und wenn du Clubsport Wahnsinn, ne? angekreuzt hast, hast du nicht. Gleichzeitig auf die Werksgarantie verzichtet, weil das Auto nicht hohlraumkonserviert war. War ja ein Clubsport. Mhm. Ne? Dann musstest du extra unterschreiben, keine Garantie. Nur der 87er und der 88er haben eine eigene Fahrgestellnummer, der 89er nicht mehr. Und ich hatte es in meinem Kopf immer auf die Spitze gesetzt. Ich sage, ja, der ist geil, der Silberne, aber es ist ja ein 89er. Und der 89er hat ja keine eigene Fahrgestellnummer mehr gehabt. Also, weil da gab es den schon offiziell nicht mehr so richtig. Und dann hat man aber noch wohl Pakete gehabt und konnte ihn weiter bestellen. Und die Krönung wäre ein 87er in weiß mit weißen Fuchsfellen. Das wäre so die absolute Krönung. Und jetzt sind die Dinger so teuer.
Wollte ich gerade sagen, kannst du mal was zu den Marktpreisen sagen? Weil ich hätte jetzt gesagt,
sind jetzt
haben die schon eine 2?
Ja, ja, wir sind je nachdem, also wenn du ein US-Modell, also den gab es auch als US-Modell mit Cut, da liegt es.
Aber als US-Modell, den will ich nicht haben.
Ja, als US-Modell hat ja so zwei, drei Sachen, die ich doof finde. Und zwar, die meisten US-Modelle haben hinten dann so eine Gepäckablage drin aus Holz, extra reingebaut.
Ach so.
Weil der Carrera Clubsport hinten ja keine Sitzanlage, ist ja leer. Viele US-Modelle haben dann so extra haben Radio und so einen Scheiß direkt dazu genommen. Das gehört da einfach nicht rein, das Auto, weil der hat einen reduzierten Kabelbaum, du kannst kaum was reinbauen. Also da fehlt ja alles.
Das solltest du vielleicht mal erklären für die Hörerschaft.
Jetzt. Also genau, also ein
3-2. Porsche Nerds, was macht denn ein Clubsport zum normalen
Clubsport macht
Carrera aus?
Unheimlich viel. Also es gibt vom Porsche-Werk gibt es ja für die Werkstätten gibt es ja so, also DIN A4-Hefter zum Wegheften. Mit den Besonderheiten, damit die Leute in der Werkstatt wissen, was Sache ist.
Und ich Einführungsschriften bei Mercedes genannt.
Ja, genau. Und das ist aber so mit.
Das tut alles das nicht weh?
Da wird das alles ganz genau beschrieben. Und so ein Ding habe ich mir mal für einen Clubsport gekauft auf eBay für, ich glaube, 600 Euro oder was habe ich dafür bezahlt. Nur um diese paar Seiten zu haben. Und da ist es halt auch genau spezifiziert. Also von außen erkennt man den sofort daran, er hat keine Nebelscheinwerfer. Die waren beim 3-2er ja Serie. Mhm. Der hat keinen Wischwasch auf der Stoßstange. Ja, und hat ja, nur einen Spiegel, hat aber die Seitenblinker. Und wenn, du kannst es sofort sehen. Also wenn du alle Sachen zusammennimmst, sieht nur ein Clubsport so aus. Dann hat er also einen Streifen oben auf dem Kotflügelfahrerseite, wo Clubsport so geschwungen steht. Ja. Der hat einen komplett reduzierten Kabelbaum sowieso. Im Innenraum fehlen zum Beispiel an den Türtaschen die Klappen. Das sieht aus, als wäre es kaputt, aber die fehlen ganz. Die ist einfach nicht da.
Krass.
So, um Gewicht wegzulassen.
Warum sie nicht gleich die Türtaschen vom
S? Ja, dann haben sie auch relativ viele Teile weggelassen. Du hast zum Beispiel einen eigenen Knebel, so einen komischen, einfach so eine Schlaufe, die aus dem Teppich rauskommt, um den Kofferraum aufzumachen. Aber der ganze Knopf und die Verkleidung fehlt.
Super.
So, also die haben so überall so.
Also konsequent, inkonsequent.
Nee, die haben tatsächlich 140, 150 Kilo geschafft rauszuholen.
Wahnsinn.
Es fehlt alles dem Material und alle Konservierung natürlich. Deshalb ist der. In dem Test in der Autozeitung ist damals geschrieben, der wäre zu laut, können wir nicht mitfahren. Weil er hat kein Nulldämmmaterial, hat gar nichts.
Nämlich.
Dann hat der Motor ein anderes Steuergerät, was die wenigsten wissen.
Ja, genau.
Andere Kolben, andere Beschichtung der Laufbuchsen. Der dreht wesentlich höher. Und das halt wieder Porsche. Offiziell hat er 231 PS. Warum sollte ein Auto, was ein anderes Steuergerät hat, andere Kolben, andere Laufbuchsen, die gleiche Leistung haben wie das andere.
Ja, logisch,
Quatsch. Ist natürlich Quatsch, aber man wollte bei Porsche natürlich nicht irgendwie die Leistung ändern, weil da hätten sie ja einen neuen Typ, der hätte als Typ, das ging ja nicht.
Weiß man, wie viel PS der auf die Rolle gebracht hat?
Man sagt immer, um die 250 PS haben die Clubsport.
Ja, Wahnsinn.
Und das Problem ist, dass du aber die Teile, also so ein Clubsport-Steuergerät, also das kannst man nicht eben kaufen. Also weder ist es drin oder es wurde mal ein weißer Lange angeboten, da fehlte das nämlich. Weißt du schon, da ist Steuergerät raus, wo ist er denn jetzt, was soll er denn werden? Also, es ist halt ein sportlich optimiertes Modell gewesen zum gleichen Preis. Konntest du einfach wählen, du musstest nichts extra bezahlen bei Porsche dafür. Und das ist für mich so ein Clubsport, also preislich, ja genau, die US-Modelle 170.000, 180.000 Euro und ein richtig Top-Euro-Auto kostet über 200. Letztens war mal einer für 160 drin, aber der war auf den Bildern schon so abgerockt.
Jetzt sag mal im Vergleich, was hat ein Clubsport damals mehr gekostet als ein normaler?
Gar nichts.
Genau.
Null.
Genau.
Das musst du dir
überlegen. Genau. Und es war aber trotzdem so, dass alle Autozeitungen natürlich schrieben, ja, ist ja völlig behindert, weil er hat die gleiche PS-Zahl und da fehlen die ganzen schönen Sachen
und
eigentlich.
Und ist so laut.
Was soll das denn? Was soll das denn? Ja, und heute ist es eben die blaue Mauritius.
Ne? Ja, es steht ein sehr geiler.
Wenn sie definitiv damals reingeschrieben hätten, irgendwie, dass er deutlich mehr Leistung hat als die normale Version, dann wäre das wieder gerechtfertigt gewesen. Aber in dem Sinne gebe ich dir recht, Frank, ist das natürlich verschwimmtes.
Die haben es ja damals so geschrieben, ne? Das gilt ja für.
Aber 100 Kilo weniger und 15 PS mehr, weißt du, da merkst du dann schon.
Das ist bei dem Auto der Wahnsinn.
Es steht ein schwarzer mit, es gibt eine geile Innenraumfarbe, die heißt Grau-Grün. Das ist so ein Grau, wenn du Leder hast und die Sitze, dann Oliv.
Ja, das gab es natürlich auch beim 996, Grau-Grün.
Nee, da gab es nicht mehr.
Nee, 993 hat sowas auch, glaube ich.
Dieses Grau-Grün gab es hier, da vorne steht ein 928, da gab es das noch.
Ja.
Und bei dem Carrera gab es das. Also gab es auch bei Porsche 944 in diesen Baujahren halt. Mhm. Und bei dem Konradsheim übrigens schätze ich sehr, hier rsr.at, der hat immer so geile Autos, leck mir am Arsch. Der hat aber ein Händchen dafür. Da steht ein schwarzer, echter Clubsport, ein deutscher ohne Cut, also ein 231 PS in Anführungsstrichen. Und der ist schwarz, was erstmal ein bisschen langweilig ist, aber innen drin grau-grün. Und wenn du beim Clubsport, du hast ja dann immer hinten die Turbo-Rückenlehne mit normaler Sitzfläche. Und die sind meistens in Nadelstreifen. Der Sitz ist aber anders genäht wie bei den anderen. Die Nadelstreifen gehen komplett bis an den Rand. Das sieht ganz anders aus, total geil. Und ich habe schon gesagt, wenn ich im Lotto gewinne, ja, dann kaufe ich diesen Clubsport und mache da weiße Fuchsfelgen drauf. Dann ist alles gut, auf den schwarzen.
Ja, ich hatte.
Das wäre so ein Traum, aber gut.
Ja, okay. Wenn es um Träume geht, irgendwie so. Ich hatte das Glück, irgendwie mein Geschäftspartner hatte, wie gesagt, ein Haus in Florida. Und dann immer am Strand rumgehangen und da am Chat, also Günther kannte den damals auch schon, habe ich einen Typen kennengelernt, irgendwie Multimillionär. Ein Sohn, der im Endeffekt alles von Papa und Oma irgendwie zugeerbt bekommen hat. Und der ist eines Tages hier rübergekommen nach Deutschland, irgendwie ist auch ein Surfer gewesen, so hat sich dann hier in Hamburg bei Technosport immer so sein Zeug abgeholt. Und hatte im Vorwege mitgekriegt, dass Porsche in Stuttgart einen 959 zu verkaufen hat. Und ist da runter und hat das Ding für 1,2 Millionen, meine ich, irgendwie, so richtig wurde die Summe nie benannt,
Wahnsinn, ne?
Gekauft und hat ihn dann mitgebracht und ist dann aus Stuttgart
mit dem 959 hier hochgefahren.
Mit dem 959, mit 300 Stundenkilometer irgendwie hier hochgeballert Richtung Hamburg. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Günther dabei war, irgendwie so, ich glaube, der hat, dem war Angst und Bange. Und knallrot. Also,
das wollte ich gerade fragen. Die typische, nicht die, oha, in Rot.
In Rot, pass auf. Und das soll einer von 26 gewesen sein. Also keine Klimaanlage drin. Hat einen Käfig drin.
S, 959S, Sport.
Und hat einen Käfig drin gehabt. Graue Filzausstattung oder sowas. Also,
ja, 959S.
Also spartanisch bis St. Nimmerlein. Irgendwie 450 PS oder was das Monster da hatte. War eine Sensation. So, und den wollte er mit eigentlich in die USA nehmen. Der hat, glaube ich, ein Jahr im Zoll gestanden in Miami, neben dem Wagen von Bill Gates. Hat das Auto nicht reinbekommen und hat das dann wieder zurückbringen lassen hier nach Hamburg. Hat es bei uns in der Nähe vom Showroom in der Garage stehen gehabt. Hat eine Firma gegründet, hat das Auto angemeldet. Und dann stand er bei uns und wir haben ihn dann ab und zu mal bewegt. Hatte 7500 Kilometer auf der Uhr.
Wahnsinn.
Und wollten wir ihn mal wieder bewegen.
Warum konnte man den nicht verzollen? Ging nicht?
Abgasgeschichten.
Genau, weil es den S in der Form in Amerika nicht gab. Ja. Und dann bringst du so ein Auto da nicht rein.
Nee, kriegst du nicht. Heute hat er ihn rein, oder was heißt, vor Jahren hat er ihn jetzt reinbekommen mit so einer Sondergenehmigung.
Übers Alter. Übers Alter kriegst du es dann irgendwann rein.
Okay. Ne? So, und,
oder über Bill Gates.
Jetzt mittlerweile hat er ihn drüben, aber das war wahnsinniges Ding im Endeffekt. So, wir wollten mit der Kiste los und sind dann unten da am Netherfeld. Hatte Porsche da noch seine Werkstatt. Und weil wir so Öllampe flackerte, so ein bisschen, sag ich zu gerne, lass uns noch mal schnell Öl checken. Irgendwie, dann sind wir da hingefahren zu Porsche und da kurz in die Werkstatt, sag ich, kann mal einer ganz kurz hier Öl checken. So, und dann kam so einer rausgeschlurft, irgendwie sah die Kiste und so, ja, okay, ne? So, du kannst mal aufmachen, dann habe ich den Heckdeckel aufgerissen, irgendwie, dann ist dem Typen da den Heckdeckel aufgerissen, hat alles fallen lassen, ist reingerannt in die Werkstatt, schrie nur 959. Und dann kamen sie alle raus ums Auto, weil der hat gedacht, das ist so eine zusammengespachtelte...
Das ist klar, weil er rot war und das auch so selten ist, wäre der Silber gewesen... Hm. Dann hätte jeder gedacht, ja klar, ist 959, aber in Rot denkt man, hat sich so ein Bodykit irgendwie
von unglaubliches Auto. Unglaubliches Auto. Also, und dann auch so dieses Spartanische, du hast dann so diese kleinen Wählhebel da am Lenkrad gehabt, irgendwie so, wo du dann so die Wettersituation einstellen konntest, damit das Fahrwerk sich so ein bisschen anpassen konnte oder die Stoßdämpfer. Und ich habe mal gehört, dass der Ingenieur, der dieses Fahrzeug, die haben es als das teuerste Werbegeschenk von Porsche an die Kunden, haben sie es beschrieben. Und als der Ingenieur da von der Probefahrt zurückkam, sagte er, bei 210 würde er ein bisschen schlingern. Das war aber links auf Schotter. So, also, und wir sind mit dem Biest halt nach Würzburg gefeuert. Irgendwie Günther brauchte danach 2 Wochen lang eine Halskrause, weil da sowas schon verspannt war. Stark. Aber dieses Biest ist gelaufen. Das war ein Traum. Also das war wirklich ein Traum. Also
ja, gut, fährst du ja auch nicht jeden Tag einen 959.
Nee, also den mal gefahren zu haben.
Den siehst du ja nicht mal auf der Straße.
Ich glaub, diese Performance gesessen, und damals irgendwie haben sie den, glaube ich, mal getestet gegen den aktuellen Turbo, der da war. Irgendwie, da hat er keine Chance gegen das Ding.
Porsche Zentrum Bremen steht gerade einer für knapp 1 Million.
Ja, also der 959 war das Gegenstück zum F40.
Ja,
so.
Also
und der F40 war so ein grobschlächtiger Turbo und der 959.
Vom Design mochte ich ihn nicht. Also so, ne, also das ist so.
Ja, ich finde, das relativiert sich aber bei so einem Auto.
Weißt du, was immer doof ist?
Das ist halt ein Performance-Renner gewesen. Definitiv. Die haben alles darauf ausgelegt.
Aber Design, das Blöde ist immer, bei Porsche haben sie immer die Fehler gemacht, eine Studie nicht 1:1 umzusetzen. Und eigentlich hieß die Studie Gruppe B.
Genau.
So, und die Gruppe B, Studiengruppe B auf der IAA war eine silberne Studie und die ist in ganz vielen Details ganz anders gewesen.
Das ist schade.
Und dann ist das Serienauto rausgekommen, wie beim Boxster. Ich weiß noch, ich war auf der IAA, wie vom Boxster die Studie da stand. Alter, was für geile Proportionen. Da kommt der raus, was haben sie denn jetzt gemacht?
An einem Audi TT. Ich habe die Studie gesehen von dem TT als Cabriolet mit diesen Sitzen, so Basketballhandschuh, Stitching. Genau.
Das gab's doch.
Aber der Wagen sah in der Proportion ein bisschen gezogener, flacher, weißt du, so irgendwie, ja. Als der rauskam, hast du gedacht, die haben einen Käfer ein Dach abgeschnitten. Also,
ja, aber jetzt haben sie auch der Audi A2 zum Beispiel, ne? Der A2 war als Studien-Dreitürer mit verschiedenen Aufbauten. Das war wie ein Cabriolet und Pickup gleichzeitig. Gab es hinten mit so einem Und dann kommt er raus, weil das ist jetzt plötzlich so ein komischer Viertürer. Das ist beim 959 auch schade, dass man es nicht geschafft hat, den umzusetzen einfach. Mhm.
Aber woran liegt das? Ist das der Mut der Autobauer?
Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht.
Das ist ja wie mit den Farben.
Hut ab zum Beispiel vor, ich muss es mal kurz in die Runde schmeißen, Volvo und Polestar.
Achso, du meinst der...
Weil der Polestar 1 ist 1:1 die Studie vom Volvo Konzept umgesetzt. Also ganz genau. Das Heck, die schönen Details sind halt alle wieder da. Sind alle drin. Und bei diesen Studien, da werden dann die schönen Details oder die glatten Flächen geopfert, irgendwas anderem. Irgendein Ingenieur sagt, da muss noch so. Und plötzlich verschieben sich die Proportionen und plötzlich ist das Auto anders.
Ich glaube, der Ingenieur könnte das 100% erklären, warum das so ist. Weil, wenn man die Gruppe B-Studie beispielsweise sieht, dann ist die im vorderen Bereich gefühlt etwas geschlossener, was die Luft angeht.
Ja, ist.
Und im hinteren Bereich, jetzt muss ich lügen, hatte der nicht in den Kotflügeln hinten auch einen Lufteinlass, einen relativ großen?
Mhm. Ja.
So, und das sind natürlich alles Dinge, die dann am Ende aerodynamisch nochmal überprüft werden müssen, ob das wirklich so gut funktioniert.
Ja, aber die
dann
Form kommt der Scheinwerfer doch nicht.
Nee, da hast du recht.
Weißt du, so, oder auch beim Box da, komplett andere Proportionen. Das hat damit nichts zu tun.
Nein, das auf keinen
Fall. Komplett
Teil.
Anders. Wenn du die Studie siehst, auch der Innenraum, den Mut, den die da hatten, komplett anders.
Aber ich finde, das ist das, was fehlt, der Mut. Und wenn du dir heute Baugruppen anguckst von Audi, da sieht ein A8 aus wie ein A3 von vorne und wie ein A4.
Ja,
und
aber das ist ja,
keine Ahnung,
ja,
gut, das ist ja alles weil so, sie halt keine verwenden wollen über die ganze Produktreihe. Ne? Also,
seelenlos geworden. Aber
ja, wer hat es erfunden? Porsche. Ja. Porsche hat es erfunden. Ja,
die erste, das hat die gerettet.
Die ersten Gleichteilerautos waren 9 und 6 und Boxster. Weil
das hat die gerettet,
bis sonst zu B-Säule, die sind bis zu B-Säule baugleich, die Autos.
Aber eine Frage, die mir die ganze Zeit auf den Lippen brennt an euch. Was halt, also ihr seid jetzt in dieser Szene mit den, ich sag mal, klassischen G-Modellen ja häufig und auch. Ja,
964er, also durch die Bank, Porsche. Also alles, was luftgekühlt ist.
Ja.
Letztendlich. Ich meine, selbst 996 oder auch wenn einer mit dem 997 kommt oder so oder GT3 oder solche.
Wenn der luftgekühlt ist, der 996, dann ist es in Ordnung, ne?
Ja. Nee, ich will damit nur sagen, so, das ist nicht rein luftgekühlt, sondern es ist alles da, wer kommen möchte, kommt. Also aber insofern.
Ist es so, dass ihr auch sagt, Mensch, ich würde mir auch eigentlich ganz gerne, wenn ich das jetzt könnte, als Alltagsauto einen 9911er kaufen? Oder ist es so, dass ich sage, nee, der hat den Reiz nicht, den mein Alter hat?
Ja, da muss ich jetzt leider, das oder was nicht leider, da muss ich gar nicht leider sagen, weil das ist halt so das, was Jens halt auch so ein bisschen erwähnt hat, was aber nicht durchgekommen ist, irgendwie, wenn du einmal damit infiziert bist, irgendwie so, hast du. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber es kommt auf dich zu. Also du wirst da eingebunden. Das ist gar nicht mal so, dass du jetzt sagst, bewusst, irgendwie, ich gehe jetzt auf den Luftgekühlten, aber ich muss dazu sagen, wir haben noch einen 2007er Targa, ein 4S mit 3,8 Liter, eine Tipse, egal, aber einfach auch, macht einen riesen Spaß.
Komplett unterschätztes Getriebe. Das ist immer dieses Gelaber. Also, das ist schon beim 964 immer Tiptronic, so eine Scheiße. Alle, die das sagen, sind es nie gefahren.
Nee, der Wagen hat eine Performance und meine Frau liebt dieses Auto und die fährt damit irgendwie, also die ist nicht wiederzuerkennen. Die wird zum Berserker. Also,
muss nochmal die Lanze verbrechen. Tiptronic ist ja ein lernfähiges Getriebe schon 964 gewesen. Und wenn du natürlich fährst wie ein Opa, schaltet das Ding natürlich auch Scheiße. Und die Tiptronic ist in der Lage, aber zu erkennen, wie du fährst. Wenn du richtig schön sportlich fährst, das hast du ein paar Mal gemacht, dann hat die Schaltvorgänge abgegeben. Mega geiles Ding.
Das wird die Begründung sein. Ich bin nämlich mal so ein 993 gefahren mit Tiptronic.
Ja.
Und weil ich auch überlegt habe, Mensch, ist das ein Auto für mich? Und fand den dann irgendwie völlig temperamentlos. Ich habe mit viel mehr gerechnet.
Quatsch.
Das fühlte sich für mich so an. Und habe dann ja später einen 911er habe ich ja in meinem Leben auch gehabt, einen 996 Carrera 4 Modell gepflegt, also mit einem 320 PS Motor, ein 2003er. Und ich muss gestehen, das hat nachher hat richtig ultra Spaß gemacht, das Auto. Also ich war nie großer 911er-Fan. Dieses Auto konnte aber so unglaublich alles eben. Das ist eben genau der Punkt, weil es auch ein Allrad war. Der hat eben auch bei Nässe, konnte man mit dem Ding toll beschleunigen. Ist ein tolles Gefühl gewesen.
Brutal, also.
Nun sagen natürlich alle ja 996, weil ist kein luftgekühlter, blablub. Aber
sie sind auch nie eingefahren.
Bitte?
Weil das ist immer die Sklave auch in den Zellen. Oh, ist nicht luftgekühlt, Wasser muss nur viele dann so dogmatisch. Es zählt nur der 993, der letzte luftgekühlte. Der fährt tatsächlich ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt.
Naja, was heißt luftgekühlt?
Ich bin letztens
ölgekühlt.
Ich habe einen 996 verkauft, dann hole ich bei Dennis aus der Inspektion, dann bin ich gefahren und mega.
Das ist geiler
Motor,
der
hört sich geil an. Ja. Das ist ein richtiger Sechszylinder Porsche-Motor. Geiler Sound und vom Fahren ist halt moderner und kann halt alles besser.
Deswegen fragen, was du sagst, irgendwie so, ich könnte, wenn es danach geht, ich könnte einen 964er haben, ich könnte auch ein F-Modell haben, ich könnte einen 993 würde ich mir nehmen, ich würde einen, hier den GT3 RS, der hier bei Jens steht, so den würde ich mir hinstellen irgendwie, ne, und ich würde mir einen 991 GTS 4 Targa holen, also da gibt das schon eine Breitband irgendwie, was man da abgreifen kann, also
es. Was mich ja damals wirklich angemacht hat, und ihr werdet das kennen, die 996 Klappenauspuffanlage, die serienmäßige, die war richtig laut.
Mhm.
Und die war ja so, vielleicht kennt ihr das noch, man fuhr von 1 bis 20 km/h, war sie laut, dann wurde sie leise und ab 50 oder 60 wurde sie wieder laut. Die hatte eine Geschwindigkeitsregelung. Die konnte man aber umgehen, wenn man das Relais gezogen hat, einen Kontakt zur Seite gebogen hat, wieder reingepackt hat.
Das wusste ich
dann
nicht.
Dann hat er von eins, ja, das haben
wir. Wer ist nochmal eigentlich von diesen Autoposern angehalten worden hier aus der Gruppe?
Keine Ahnung.
Einmal melden, bitte.
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das
Recht?
So. Da haben andere Leute haben dann ein Steuergerät für verkauft und in irgendeinem Forum bin ich dann vorgedrungen, einfach nur den Kontakt zur Seite biegen, wieder reinstecken, dann von eins bis so. Und dieser Sound, dieser Klappenauspuffanlage 996.
Das ist super.
Unfassbar. Freund von mir
hat das Ding als Cabriolet gefahren und genau. Da hat er auch einen Klappenauspuff drin, irgendwie da bist du weggeflogen.
Ja. Hat gestern jemand gepostet im Internet, was ist die beste oder ist das die beste Farbe für 996? Dann schrieb ein Motorenbauer aus Hamburg drunter, lustigerweise durchsichtig. Und ja. Schöne Grüße, Thorsten. Dann habe ich gedacht, so, na, 996 zum Beispiel in Weiß als 4S. Finde ich ein sensationell schönes Auto.
Nicht, muss doch gar kein 4S sein. Ich habe ja gerade diesen tannengrünen, schmalen verkauft.
Wunderschönes Auto. Also selten ein so schönes Auto in der Farbkombination gesehen. Hammer.
Und so schlicht.
Wunderschön.
So, wirklich. Und das war der, den ich abgeholt habe, mich gefahren bin. Fährt Bombe, das Auto. Ja.
Traum, ich war damals auch wunderschöne Farbkombination.
Total begeistert. Und meiner war Basalt-Schwarz, ne? Heißt das noch? Basalt-Schwarz? Schwarz-Metallic, so ein Grauton?
Kann sein, ja.
Okay. Innen dunkelbraunes Leder, was ganz, ganz selten war. Hatte ich dir ja mal Bilder geschickt. Ja. Das war wirklich ganz selten und war diese Geschichte von wegen alles beledert, ne? Inklusive irgendwie hier Lüftungsdüsen, ja. Blablub. Und hatte serienmäßig ab Werk eine Turboschürze, was relativ selten war.
Vorne.
Ja, vorne. Ja. Vorne, genau. War ja ein schmaler, ne? War ein normaler Carrera 4, kein Carrera 4S. Aber ich muss sagen, also vom Fahren her war das top. Das Einzige, was halt immer ein bisschen problematisch war, wenn ich mit dem Auto auf der Autobahn schnell gefahren bin, Beifahrerin, also meine Frau, die eigentlich total entspannt mitfährt, bei dem Auto war sie unentspannt.
Ab 280 immer.
Ja, also ab 220, weil das Gefühl, also man selber sitzt da ja drin und denkt, wow, cool.
Du bist verbunden, genau.
Ne? Das genau. Ist eine Einheit. Aber Beifahrer sitzt da, es ist laut, es ist irgendwie enger. Also das ist natürlich, sagen wir es mal so, sie war Mercedes gewohnt. Das ist eine andere Geschichte, da fährst du 200 das und das ist irgendwie nichts.
Deswegen
das ist
mein Tipp, hier ist mein Tipp angesagt. Einfach kein Beifahrer.
Ja. Nachts, ne?
Kürbrandbrücke. Nee, es gibt gute Beifahrer. Also meine Frau, muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn die mit mir fährt, irgendwie so...
Sagst du das nur, weil die jetzt den Podcast hört? Oder?
Nein, nee, weil die ist einfach, wie ich schon gesagt habe, auch so, selbst wenn sie selbst mit dem 997 unterwegs ist, dann die liebt es dann runterzuschalten und wenn er dann mit seiner Drehzahl schreit. Und
weißt, ganz lustig, heute Morgen war hier ein Kunde, der hat sich einen Porsche 912 angeguckt mit seiner Frau. Es hat noch eine Probefahrt gemacht und die Frau zum Beispiel, die fahren irgendwie im Alltag, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, haben diese neueren Audi auch, findet die Frau total schlimm, weil man hört den Motor nicht und das ist alles
krass.
Krass. Und ich habe ihm mal einen Z3 Coupé verkauft, einen handgeschalteten, 3 Liter i. Und der fährt gut. Da sagt sie, das ist das beste Auto, was wir haben. Da hört man den Motor und der kann richtig beschleunigen und so weiter. Und die war total geflasht von dem 912er, weil der so ein bisschen Sport, der ist auch, hat ein Big Bore Kit, hat so 1,8 Liter
Hubraum. Obwohl die hätte einen Fiat 127 mal hören sollen, dann wäre die weggeflogen.
Ja, das stimmt. Das hätte mir immer.
Das ist eine Sensation.
Aber das ist ganz lustig. Die war viel mehr auf diesen, auf Motor und auf das Schalten und so fixiert wie er. Total geil.
Fand super. Ich glaube, das ist ein seltenes Gut.
Ja.
Tobi, du hast noch nichts zu modernen Porsche 911 gesagt.
Ach du, ich will lachen. Ich habe heute Morgen, als die Kinder wach waren und ich schlafen noch vom Fernseher saß und die ihre Papa Wutz-Geschichten geguckt habe, hatte ich Langeweile und dann gibt es immer viele Sachen, die ich mache.
Was? Papa Wutz guckt ihr?
Peppa Wutz, genau. Papa Wutz guckt mit den Kindern Peppa Wutz und hat mir einen 992 konfiguriert und muss sagen, da gibt es ein, ich weiß, irgendwas mit T hieß das grün, keine Ahnung, wie das grün hieß. Und dann kannst du eine grüne Lederausstattung dazu wählen. Fand ich total Porno, die Kiste. Würde ich auch nehmen. Es schlägt mein Herz jetzt aber nicht so viel. Ich glaube, so einen Alltags-Porsche zu haben, ist cool. Ich würde mir aber zum Beispiel für den Alltag würde ich mir hier den 850R, würde ich mir R kaufen, als zum Beispiel 992. Oder ich würde mir ich habe mal davon geträumt, irgendwie eine 964 Carrera 4 als Winterauto zu haben. Also ich als möchte Winterauto. Ja, wirklich, wo das du sagst,
meist der Schnee kann kommen.
Nein, der ist dann von Oktober bis März angemeldet und du fährst ihn einfach durch.
Ja, aber da muss ich aber sagen so und da muss ich wieder da muss ich in die Bresche springen für meinen Targa 4S von 2007. Also mit dem 3.8er Motor.
Hast du eigentlich gesagt, was für ein Motor der hat? Hat er den 3.8er oder einen 3.6er?
Den 3.8er. 3.8, falls das noch keiner verstanden hat. 3.8.
War ein 2.7er, oder?
3.8 mit 355 PS. So, und Allrad ist das eine. Irgendwie im Winter fahre ich halt 2,95er Turbofelgen da drauf. Und das Coole an diesem Targa ist ja, das ist wie so ein Papstmobil. Also du hast ja das Glas da über dir, das ist Glas hinten. Also du hast wirklich, also du sitzt da in dem Auto und möchtest die ganze Zeit so grüßen wie der Papst. Und die andere coole Variante ist halt so, dass du über Knopfdruck ja das Heckfenster aufklacken kannst wie eine Kombischeibe. Ja,
ist der einzige Porsche, der ein Hatchback ist, auf Deutsch gesagt.
Und das ist der Schocker im Sommer sowieso immer, wenn wir sind dann irgendwie so, ballern auch mal an den Strand irgendwie nach St. Peter-Ording oder irgendwo an die Ostsee. Und dann kommst du mit einem Elfer da angefahren, die gucken dich schon irgendwie alle blöd an so, ne? Und dann drücke ich da auf die, mach meine Scheibe da hinten auf und hol da mein Campinggeschirr raus.
Genau.
Also Campingstühle, ne? Meine kleine Strandmuschel, das Rallye sich nicht verbrennt.
Ja.
Ne? Und das komplette Programm.
Die 30er Sonnencreme.
Das ist so 50. Eine coole Veranstaltung bei diesem Auto, was du mit dem Wagen transportieren kannst. Weil du klappst deine Sitze hinten um, hast ja gleich Ladefläche.
Das weiß aber kaum einer, müssen wir mal ganz deutlich sagen. Das ist tatsächlich der einzige Porsche mit Heckklappe sozusagen.
Sensationell. Und deswegen, dann fängt die Problematik halt an, wenn du den neuen Targa siehst. Ist natürlich logisch näher an dem alten Jahr dran.
Geil.
Und ist eine sensationelle Technik. Veranstaltung. Ja. Aber.
Nicht so praktisch.
Nee, das Problem ist tatsächlich, dass mir das total abgehen würde, dass ich meine Campingstühle nicht mehr mitnehmen kann.
Das ist geil.
Campingstühle im 911er transportieren ist echt eine coole Veranstaltung. Ich meine, wenn Leute dran vorbeigehen und sehen deine Ausrüstung da hinten drin, denken die, Alter, was macht der denn da?
Wie hat er die da reingekriegt?
Ja, das ist das Nächste,
Und nochmal zu eurer Community. Neue Menschen sind da willkommen. Also wenn da jemand kommt und sagt, ja, ich habe ja gerade einen Porsche gekauft, ich will da mal mitfahren und so.
Jeder ist da willkommen. Ich meine, es ist wie immer im Leben, mit manchen irgendwie hängst du ab, mit manchen hängst du nicht ab.
Das ist klar.
Diese Community ist extrem groß geworden und irgendwie so, ja, gewachsen.
Homogen ist sie, brutal homogen.
Also das ist so. Es gibt halt immer Leute, die sprechen dazwischen, so wie Ralf, ne? Egal, was du erzählst.
Nee, das stimmt.
Und dann gibt es halt Leute, die hören auch zu und so ist es halt irgendwie, so entstehen halt auch Sachen. Ich meine, dass wir bei Reini in der Garage Weihnachtsfeier machen und Fondue essen und da sitzen halt irgendwie unterschiedliche Leute. Der eine hatte irgendwie einen weißen Testarossa, der andere hat irgendwie drei Porsche und der dritte hat vier Alpha. Das ist irgendwie völlig egal und ich finde, Reini ist so das Paradebeispiel für welche Automobile kann man eigentlich alle lieben. Ich meine, vom Opel Manta bis zwei Porsche bis zu...
Da muss ich mal kurz hier auf Stopp drücken, auf Rewind. Wir hatten ihn ja hier.
Ja.
Die Liebe ist Alpha. Ey, der hat Hand. Das Geilste ist, Reini hat eine Liste geschrieben, Hand. Ja? Handgeschriebene Liste. Ja.
Die hat er hat hier, eine Handschrift.
Die hat er hier liegen lassen, als hätte er das studiert. Als wäre er irgendwie.
Ich Kallio Graf. Ich glaube, wenn Reini nicht in diesem
Job gelandet hätte,
wäre er Pastor geworden.
Diese Liste ist ganz möglich. Handschriftlich, ganz exakt so runter. Und dieser Schwung, diese Handschrift. Und dann immer die ganze Liste: Alpha Romeo, Alpha
Oder
Romeo.
Oder eine gute
Alpha
Sekretärin.
Alpha Romeo, Alpha Romeo, klick. Alfa Romeo, Alfa Romeo.
Aber Reini ist ein Ästhet.
Ja.
Also das ist einfach, das ist ein Ästhet in Reinkultur. Das ist einfach, ja.
Ja,
aber wir haben dich lieb, Reini. Halt wir lieben dich.
Nee, ist wirklich geil, aber deshalb, er ist wirklich
ein Alfisti. Es gibt halt alles, es gibt von dem Automechaniker bis zum Autohausbesitzer, bis zum Werber, bis zum Textilfuzzi oder keine Ahnung was, Ärzte irgendwie, da gibt es keine Klischees oder keine Schubladen und wir haben uns oft im Hafen getroffen, am Putsch Place. Und wenn du dann irgendwie über Insta schreibst, irgendwie kommt, dann sind teilweise Leute, Matze kommt aus Bremerhaven angefahren, um einfach eine Stunde mit uns irgendwie zu quatschen
und fährt wieder zurück. Ist auch eine scheiß Stadt,
Bremerhaven. Ja, ist egal. Ist aber
nicht
aber
die schönste Stadt, aber ist nicht Bielefeld. Also ist immer noch steigungsfähig.
Auf Schlag waren wir 46 Autos.
Ja.
Und dann war da so ein Kandidat irgendwie, der dann irgendwie plötzlich rumfragte irgendwie so, ob man einen Megafon hätte und so und hat dann noch einen anderen aufgefordert, uns Visitenkarten ins Auto zu schmeißen.
Ups.
Und das ist dann so eine Veranstaltung, so da das sind wir nicht. Und da muss ich auch sagen, so da hat Tobi dann auch danach...
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Und das ist so ein...
Ich sag jetzt nicht, wer das war.
Das ist so ein Club hier, die so am Stammtisch sitzen, irgendwie mein Auto, meine Yacht, mein Pferd, mein was weiß ich. Und das sind wir nicht. Also wir sind, deswegen sage ich auch, das ist eine homogene Geschichte. Und Tobi hatte nach dieser Geschichte halt oder nach diesem Vorfall halt auch ganz klar gepostet, irgendwie no club, no rules, No Business Cards.
No also,
und das ist und darum geht's halt. Weißt du, wir sind niemand oder wir sind keine Gruppe. Man sagt, wir sind die Hack Crew. Die Hack Crew ist im Endeffekt eine Attitüde. Das ist eine Einstellung. Mhm. Das ist der Gründervater ist im Endeffekt Felix Tüxen mit What the Hack. Ein super Typ, leider in dem Moment, wo das in als Fahrt aufgenommen hat, ist Felix leider nach Stuttgart gezogen, der Liebe wegen halt auch, arbeitet in Wien. Irgendwie Grüße von aus Hamburg hier, Felix, an dich, auf diesem Wege. Und
komm bald wieder.
Ja, und da sind, wie Tobi halt sagt, das sind halt Werber, aber keiner kommt da hin und sagt, hier, das bin ich, sondern das sind so wahnsinnig
es geht ums
nette,
Autofahren.
Ja, es sind genau, wahnsinnig, es sind wahnsinnig nette Leute ohne Attitüde, das ist einfach.
Es geht um die Autos, aber im Endeffekt geht es dann auch um die Menschen und wir würden jetzt nicht irgendwo in einer Lokalität sitzen und da das Stammtischschild hinstellen und sagen, wir sind jetzt in einem Club, sondern es ist einfach eine Gemeinschaft, die entstanden ist, die viel, viel mittlerweile offline stattfindet. Dafür ist Instagram halt echt super gut gewesen.
Boah, jetzt müssen wir mal zurückspulen hier nochmal. Was hat das mit dem Logo-Friedhof zu tun alles?
Gar nicht.
Gar nicht. Nee, aber also, schließt sich ja der Kreis.
Es schließt sich der Kreis, genau. Diese Logo-Geschichten sind ja zum Beispiel Tom Gehtke ist der Essenhagen, keine Ahnung, wo der wohnt, der macht das Onassis-Geschichte. Da kommen 250 Luftgekühlte aus Europa. Die kommen, weil er sagt, ich mache ein Event auf dem Flugfeld, auf einer Kartbahn, auf was auch immer.
Warum und da triffst heißt das du eigentlich Onassis? Also, das,
weil es beim ersten Mal nass war vielleicht?
Genau, Onassis.
Onassis, scheiße, Porsche quer.
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, irgendwie, also, keine Ahnung, aber da kommen halt unterschiedliche Charaktere irgendwie mit geilen Kisten und du hast Spaß zusammen und das war's.
Ja, aber um die Verbindung zum Sticker, also logisch, dann hast du Airtimes oder Onassis Events, da gibt es für jede Veranstaltung gibt's so einen kleinen Sticker, irgendwie so, ne, das ist dann nach außen hin gesagt, irgendwie für die Community, hallo, ich war auch da, so, ne, und du musst da gewesen sein, sonst kriegst du den nicht. Dann, wie gesagt, Andy Jost mit seinem Work-Drive-Balance, ne, also geiler Spruch. Und das ist halt so eine Verbindung und das ist Wahnsinn, wie sich das auch verbindet. Also in dem gesamten Kreis, dass du so Leute Kontakt hast mit Leuten aus Los Angeles, irgendwie so, wo jetzt zum Beispiel auch aus so einer Show ich mitgekriegt habe, dass Sid aufgrund der Immigration-Gesetze da in oder Migrations-Gesetze da in USA das Land verlassen musste, weil er sein Visum nicht mehr verlängern durfte. Und er gehörte zu diesen Jungs da in Los Angeles zu dem Kreis mit John Benton und den ganzen Verrückten da. Und der ist zurück nach Dubai. Ups. Und hat sein Auto aber in USA stehen lassen. Und den habe ich halt auf YouTube in so einer Show gesehen und habe ihn dann angeschrieben danach, nachdem ich das hörte, irgendwie, Mensch Junge, wenn du hier mal in Hamburg auftauchst, irgendwie melde dich irgendwie, dann knallen wir mit meinem Tager durch die Stadt. Und er schrieb dann nur zurück, irgendwie echt super. Und wenn du in Dubai bist, dann meldest du dich und dann fahren wir. Also, weißt du, so dieser Effekt. Also, und denn das ist jetzt international, aber selbst national. Ne? Also, wir haben Leute irgendwie, der Mo aus Frankfurt, im Endeffekt, den wir auf Sylt mit seiner Frau kennengelernt haben, mit Kerstin. Das war auch sensationell und so wie ihr schon seht, irgendwie sind ja nicht weder auf den Mund gefallen und sind tatsächlich auch mit einer großen Fresse geboren und sind auch nicht schade, irgendwelche Leute anzupöbeln. Also insofern kommt da immer, da entsteht immer was. Also
ja, das, ne, und das ist gemeinschaftlich fahren, weißt du, du triffst dich und fährst irgendwo hin. Das Ziel ist eigentlich egal, weil wenn du irgendwie mit 8 Elfern oder 10 Elfern Kolonne über die Autobahn cruist, das ist einfach, du siehst in jedem Event Spiegel, aus jedem Fenster siehst du einen Elfer und dieses Gefühl ist einfach total geil. Und ob es dann Lea ist mit ihrem alten Bahama, die an dir vorbei rauscht, oder Mo aus Frankfurt, der irgendwie eine Tour macht, die nennt sich Sick Alps, wo sie 3 Tage mit irgendwie 10, 12, 20 Elfern durch die Alpen fahren.
Das ist ganz lustig. Ich habe einen Elfer nach Offenbach verkauft und der Kunde ist da mitgefahren, schickt mir dann Bilder von der Veranstaltung. Ja, ja. Ich bin ja bei einer tollen Veranstaltung gewesen und da hat er sich mit irgendwem unterhalten. Er hat gesagt, oh, Sie haben den Wagen von Garage 11, der weiß, da ist noch der Aufkleber drin.
Ja, aber das ist genau das.
Aber
ist,
du siehst, das trifft sich alles wieder und ich glaube, die guten Leute treffen sich sowieso mehr als einmal im Leben wieder und das macht das macht es das aus.
Ja, aber auch, so.
Ah, das macht mir schon den Mund so ein bisschen wässrig.
Ja, aber das war auch
halt,
so.
Das geht halt bei mir dann immer los. Und ich habe die Bilder ja gesehen und auch die Community, also abgesehen davon, dass da offensichtlich einige dabei sind, die auch wissen, wie man Bilder macht, also richtig gute, das macht schon Spaß, dazu zu sehen.
Leute, wie lange haben wir denn eigentlich jetzt hier geredet? Sag mal,
weiß ich nicht. Ganz schön,
ne? Ja, 2 Stunden.
Also auch ein Freund, jetzt Stefan Beutigam zum Beispiel auch so, der auch wahnsinnig aktiv war auf Instagram irgendwie und im Endeffekt jetzt so, wie soll man nicht zurückhalten, er hat jetzt sein BMW, sein E30 jetzt auch noch gekauft dazu, fährt selber einen 964er. Und Stefan sagte halt auch so, irgendwie so, was für eine homogene Gruppe da entstanden ist. Also was das für eine Community ist. Wir hatten dieses Release von diesem Side Magazine irgendwie auf dem Hinterhof da von Stefans Firma, was auch sensationell war, was einfach ein Riesenspaß gemacht hat. Aber wie gesagt, so diese...
Ich gehe mal aufs Klo, ihr könnt doch ohne mich weitermachen.
Alles klar, die Menschen zu erleben, die hinter diesen Fahrzeugen stehen, das ist einfach Wahnsinn. Also Nils Fellenberg, den wir auch kennengelernt haben, irgendwie so, das ist so, das sind dann nicht nur Bekannte, sondern das werden tatsächlich, werden Freunde. Das irgendwie, du verbringst wahnsinnig gerne Zeit und mit denen. Und
da sind auch Jungs bei, die fahren Mercedes. Also die haben irgendwie mehrere Mercedes. Und dann sagst du in irgendeiner WhatsApp-Gruppe.
Ja, Ralf und Lars, super.
Ich fahre heute Abend irgendwie um 6 nochmal auf ein Bierchen zur Oldtimer-Tankstelle. Und dann kommen da plötzlich irgendwie nochmal 3, 4 Leute, die auch sagen, okay, komm, ich bin auch dabei.
Und, ja, und
das auch, macht man merkt halt das.
Ja, auch die Mädels, ne? Lea. Ja. Ne, mit Bahama Mama und oder Yara mit ihrem Targa. Also
ja, und seitdem Putsch eben bei uns war, ich merke das halt auch, bei Instagram sind halt einige, die uns folgen und die auch immer echt nette Kommentare und so dazu posten. Also auch so eine freundliche Art und Weise, eine nette Art und Weise, bei der ich immer sage, guck mal, wieder einer aus der Gang, sage ich mal. Ja. Das macht schon eine Menge
Laune. Also Hamburg ist schon extrem cool und das sagen auch die Jungs aus Frankfurt oder weiter weg. Diese Community hier ist schon extrem cool und macht wahnsinnig Spaß. Und dann geht es halt auch so, dass du sagst, okay, wir fahren Samstag irgendwie nach Kiel irgendwie ein Fischbrötchen essen und dann fahren da Autos los irgendwie so oder wer kommt mit. Und dann ist es auch egal, ob es ein luftgekühlter, ein wassergekühlter, ein Alpha oder ein 190e ist. Das ist völlig wurscht. Und
ja, ich glaube, das ist sogar nochmal spannend, wenn jemand mit einem ganz anderen Auto kommt, weil jeder immer nochmal Bock hat, da mal reinzuluschen.
Wie Tobi halt auch schon sagte, das sind natürlich auch so Dinge, die du nicht erzwingen kannst. Also es gibt halt Chemien irgendwie, die passen zueinander. Aber hier ist das irgendwie unglaublich irgendwie, wie diese Chemie stimmt, also und wie sich diese Charaktere finden und diese Wellenlänge, auf der man da schwimmt, das ist, also ich finde es unglaublich, ich finde das Wahnsinn. Also
ja, man merkt, dass es sehr Spaß macht.
Ja, ich genieße das total, weil das ist so, das entspannt mich total, mit den Jungs und Mädels unterwegs zu sein und diese Passion oder was Tobi sagte, halt irgendwie fährst du auf der Autobahn, hast irgendwie 14 Elfer um dich rum. Das kommt dir vor wie im Traum. Also das ist einfach, das schwebst du so dahin. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die kannst du nicht erzwingen. Also das gerade in dem Zuge, wo du fragtest, Frank, ob man dazu stoßen kann, das wie im täglichen Leben. Du triffst auf Menschen, die bleiben dabei. Und
genau, andere, es gibt manche, die kommen vielleicht einmal und dann passt das auch irgendwie nicht. Ne?
Ja.
Das ist auch normal, ne? Weil eins darf man auch immer nicht vergessen, Club klingt ja immer so ein bisschen wie geschlossene Gesellschaft. Club klingt auch immer so ein bisschen so wie ältere Leute, die völlige Technik-Nerds sind. Und wenn da einer kommt, der, ich sag mal, das Geld hat, sich so ein Auto zu kaufen, aber noch nicht so viel Ahnung, der gerne einsteigen möchte, der muss ja einen Start haben. Und ist ja nicht so, dass jeder irgendwie erstmal alles über das Auto weiß und sich dann einen kauft. Wir können übrigens jederzeit, also wir können alles rausschneiden, wir können alles sagen und wir können ein Ende sagen und können danach weiterreden. Also wir haben alle Möglichkeiten. Aber du hast recht, es ist hier nicht wärmer als sonst.
Nee, mittlerweile. Ich habe gemerkt, die Füße werden kalt hier.
Nee, in meinen Red Wing Lineman 2904 ist es
3,8 Liter
am Arsch. Mein Red Wings ist auch schön warm. Ich hatte dazu
auch eine wunderschöne Farbe übrigens.
Falke Airport Socken an, die sind ganz toll. Die
hab
sind
auch 90%
Falke Wolle. Airport, ja, er ist halt ein Kondisseur, ne?
Ja.
Muss man damit sagen.
Da, guck mal hier, ich habe hier gerade eine neue Solo drunter machen lassen, aber die neuere mal, nicht die weiße.
Ja, genau, die ist in einem, wie heißt sie? Unter dem Rover.
Ja, und das Lustige ist, dann sagt er, hole ich die ab. Und dann haben sie mir unter der Hand Bilder gezeigt. Der Schuh kommt jetzt so auf den Markt. Es gibt diesen alten wieder mit der Sohle.
Ach, aber der ist wunderschön, quasi, den du da hast.
Ich habe die praktisch, designt. Den habe ich vor der Geburt meines ersten Sohnes gekauft. Den habe ich seit
1972.
Ich trage die seit 13 Jahren, die Schuhe.
Ja, aber das ist Rennen halt. Das ist genauso wie mit den Autos, die wir fahren. Also,
guck mal, ich
wenn
du
die Leidenschaft entwickelst, dann.
Ja, Frank. Bei Schuhen bist du raus, sorry.
Eins muss ich noch sagen, Leute. Ja, ich bin diese Woche kein Moja gefahren.
Und ich muss sagen, ich bin auch Moja-Fan und ich bin Fan aber von den aktuellen Autos und die sollen das Design nicht ändern, weil das macht die Karren ja aus.
Ja, was heißt Fan? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Fan bin. Ja,
fällt euch was auf? Wollten wir gar nicht über Moja sprechen, aber ihr seid über die Farben meiner Schuhe draufgekommen,
ja,
oder?
Ja.
Nee.
Sag mal, was?
Ich gucke jetzt nochmal genau hin, die sind schon heftig.
Das ist so, aber wenn du Leuten Geld gibst.
Frank, das war so eine nette Sendung jetzt irgendwie. Ich glaube nicht, dass das am Ende so aussieht, als wenn wir jemanden dissen würden. Also.
Nee, ihr habt ja gar keine Chance, mich zu dissen, weil ich könnte jetzt voll einen rausholen hier, weil.
Ob das nun Yamamoto sind oder was weiß ich, was ist Schuhe. Ja egal.
Ich liebe diese Schuhe.
Ja, ich liebe sie. Genau, aber und deswegen sitzen wir hier zusammen irgendwie, weil wir halt niemanden vor der Tür stehen lassen. Egal,
was geiles Schlusswort.
Ja, sehr gut.
Ey, geiles Schlusswort.
Ja, mega. Es ist immer dann geil, wenn es gegen mich geht, ne? Ja. Und wie wir das jetzt auflösen, hier beziehungsweise hier schließen, müssen wir natürlich noch einen Sticker bei den Jungs auf dem Auto anbringen, ne?
Was?
Ja, ist ja klar. Vielleicht ja doch. Wir werden sehen. Demnächst in diesem Podcast.
2 aus 11 Sticker.
Ja,
Sticker.
Muss es ja geben.
Wie gesagt, Sticker ist ja nicht notwendig, aber.
Sticker ist geil.
Ne? Also, aber Sticker ist geil. Der Ralf hat noch gar keine Tasse, ne?
Nee. Doch, ich habe eine Tasse.
Du hast auch eine?
2 aus 11 habe ich letztes Mal bekommen von dir.
Ah, okay, gut. Dann habt ihr beide schon eine, ne?
Ja.
Also, ja, super.
Sehr gut.
Auch ein sehr exklusives Teil.
Ja.
Wird sehr wertgeschätzt.
Freut uns zu hören. Und wir werden demnächst, für alle, die das jetzt hören, demnächst gibt es die Aufkleber auch bei uns. Aber nur, wenn ihr uns versprecht.
Nicht nur woanders.
Aber nur, wenn ihr uns, versprecht, dass ihr uns ein Bild schickt, wie das dann auf dem Auto aussieht. Also von daher.
Autobekleberei immer ätzend, echt.
Nee, Autobekleberei ist super.
Es ist immer die Frage, wie man es macht, irgendwie, wie man es platziert. Das mag ein schmaler Grat sein, aber.
Das ändert sich ja auch immer mal.
Also ich mache auf meinen Clubsport keinen Aufkleber, wenn ich jemals einen habe.
Nee, der wird ja auch schwerer dadurch.
Du sicherlich nicht, Jens, aber wir wissen, wo du wohnst und wir sorgen schon dafür.
Hey, fällt mir gerade ein, ich war in Darmstadt im Internat, in der Schule. Und der
Stefan... Nennt man eine Erziehungsanstalt so?
In der Erziehungsanstalt, genau.
Das erzählt er immer wieder.
Der Stefan Becker, ich weiß gar nicht, ob der zuhört, der hatte damals einen Golf... SC hieß der, das war ein Sondermodell. Sie? Golf 1 SC.
Ich habe nie gehört.
Doch, pass auf, den gab es in 3 Farben. Der hatte den Orangen, das war so ein richtiges Bauarbeiter-Orange. Und der SC hatte diesen schwarzen, der hatte den orangen Zierstreifen in diesem Plastikstreifen auch mit drin. Der sah aber aus, wie in Darmstadt mal gesagt, von der HEAG. Die HEAG in den hessischen
Kommunalwerke, ne?
Genau. Ja, Kommunalorange gibt es ja.
Genau. Und dem haben wir mal an die Ecken ans Auto, so hier diese
schraffierten.
Oh, wie böse.
Super. Wollte dir auf deinen Panda oder Volvo eigentlich einen Camp David Aufkleber kleben.
Genau, und dann hatten wir noch im Internat, ja, heute kann ich das erzählen, hatten wir einen Typen, den haben wir alle nicht gemocht, zwar echt so ein richtiger Spacko war das. Und der hatte einen Mercedes-8. Und der stand
haben wir oft Spacken,
Wir haben oft Spacken. Nee, darum geht's gar nicht. Es hätte auch ein anderes Auto sein können. Der hatte so einen alten -8 und der stand auf dem Waldparkplatz. Und dann haben wir den einen Tag vor den Ferien, haben wir die Karre aufgebockt, Reifen ab und haben die Reifen dahinter einfach in den Wald gelegt. Das wusste er aber nicht. So, alle sind in Ferien in den Urlaub gefahren, Wahnsinn. Nur er nicht. Wahnsinn. Er stand vor seinem Auto, Karre war aufgebockt.
Wahnsinn. Wahrscheinlich steht er da immer noch.
Nee, der hat die irgendwann
Männlein im Walde.
Ja, cool. Schön, dass ihr da gewesen seid.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch und ihr seid doch ganz nett.
Danke.
Warte, und dann sage ich noch was dazu. Es nützt nichts, wenn du dir einen Porsche kaufst, Frank. Wirklich nicht.
Das reicht nicht, ne? Ja, zum Glück bestimme ich, was gesendet wird.
Genau.
So, Frank, schneid nicht zu viel raus.
Nee.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Tschüss.
Wir wünschen euch auch ein schönes Wochenende und ich gucke mir gleich nochmal eure schönen Autos an.
Okay, drive respectfully.
So sieht das aus.
Vielen Dank, Ralf und Tobi. Es hat eine Menge Spaß gemacht mit euch und wir haben euch hinterhergeschaut, als ihr mit euren schönen Porsche aus der Garage 11 davongebraust seid. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Schaut doch mal bei Facebook oder bei Instagram vorbei. Dort findet ihr immer die neuesten Shownotes und vieles mehr. Wir freuen uns natürlich weiterhin über Bewertungen in den jeweiligen Portalen und auch über Weiterempfehlungen. Ihr könnt auch auf der www.2aus11.de Seite eine Kaffeetasse bestellen. Und wer jetzt noch nicht genug hat, der schaltet ein, nämlich ab Dienstag, 1. Dezember geht's los, unser 2aus11 Adventskalender. Also viel Spaß! Was hat der alte Mann dir denn gesagt?